Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Diese Folge entsteht mit freundlicher Unterstützung von Gretas Pastillen. Balsam für deine Stimme. Erhältlich in deiner Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Natürlich sprechen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Choreografin Anna-Kathrin Naderer. Liebe Anna-Kathrin, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo.
Hallo. Wir beide kennen uns noch von unserer gemeinsamen Zeit an der Job van den Ende Academy, wo du deine Ausbildung gemacht hast und ich deine Dozentin war.
Richtig.
Und jetzt haben wir uns sehr, sehr lange nicht gesehen. Aber ich habe deinen Weg immer verfolgt bei Instagram. Was ich mitkriegen konnte, habe ich mitbekommen. Und jetzt bist du zurzeit in Hamburg. Und deswegen habe ich dich eingeladen und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Ja, ich freue mich auch total, dass ich hier sein darf.
Yes. Du kommst aus Wien, aus Österreich und hast deine Ausbildung gemacht am Performing Arts Studio in Wien und an der Job van den Ende Academy. Darüber werden wir sprechen. Und dann hast du sehr, sehr viele Rollen gespielt. Ich werde einfach mal ein paar vorlesen. Mhm. Du warst Ellie und Sophie in Mamma Mia, im Raimundtheater in Wien und in Stuttgart im Palladium. Dann warst du Julia bei Romeo und Julia bei den Thunerseespielen in der Schweiz. Du hast Flashdance gespielt am Theater St. Gallen, Rusty in Footloose in Anstetten in Österreich, Anja in Anastasia in Stuttgart, Anybody's in West Side Story im Staatstheater Nürnberg und Theater St. Gallen. Dann warst du Assistant Dance Captain und Luise und Clara in Ghost, Nachricht von Sam, in Stuttgart und in Berlin am Theater des Westens. Mhm. Schönes Theater. Dann hast du mitgemacht, darüber möchte ich unbedingt mit dir sprechen, beim Bootcamp von Hamilton hier in Hamburg. Du warst wieder Dance Captain und Swing bei Wicked in Hamburg. Du hast Penny in Hairspray gespielt am Staatstheater Nürnberg und im Theater Dortmund. Und dann warst du Nini in Moulin Rouge in Köln und auf der ersten National Tour in den USA.
Richtig.
So, das ist, ja, sag.
Zwei Korrekturen.
Bitte unbedingt. Weißt du,
genau, oh. Also in und Julia war ich auch im Ensemble. Da durfte ich Julia genau als Cover spielen und habe auch Gott sei Dank eine Show kriegen dürfen. Da gab es nämlich keine garantierten Shows für die kurze Zeit im Sommer.
Ja. Was war das für eine Fassung spannend. Von Romeo und Julia?
Eine ganz eigene Fassung.
Eine Musical-Fassung.
Ach so, ja, Musical-Fassung, genau. Ja. Musikalisch von der, ich glaube ursprünglich war das französisch und wurde dann in Wien aufgeführt.
Ja.
Also das war das Buch und die Musik, aber die ganze Inszenierung an und für sich war neu.
Mhm, mhm. Und zweite Korrektur?
Genau, die zweite Korrektur bei Wicked war ich auch Assistant Dance Captain.
Ah, warst du auch? Ja. Ah ja, stimmt. Ja, habe ich hier eigentlich stehen, habe ich vergessen zu sagen. Genau. Auch bei Wicked. Und dann warst du bis vor kurzem in New York.
Richtig.
Auch für ein Jahr. Also sehr spannend. Wie ist das, wenn du deine Vita hörst? Was löst das in dir aus?
Ja, ich habe ja immer ein bisschen Probleme, mir selber so einzugestehen, was ich schon alles Cooles geschafft habe. Und das hat mich gerade stolz gemacht, das alles zu hören. Dachte, doch. Hab schon einiges erleben dürfen.
Wie schön. Ich habe dich eben angesprochen auf dein Tattoo. Impress yourself steht da. Und ist das so ein Moment, wo du von dir selber impressed bist?
Ein bisschen,
ein bisschen. Das ist schön. Das ist schön. Ich muss mich für meine Stimme entschuldigen. Ich habe Allergie und man hört es ein bisschen. Ich bitte euch um Nachsicht. Anna-Kathrin. Wie hat bei dir alles angefangen? Bist du ein Kind, das schon ganz früh die Familie unterhalten hat und gesungen und getanzt hat? Oder wie war das?
Also in meiner Familie, glaube ich, tanzen und singen und unterhalten sich alle gegenseitig generell. Ich glaube, alles hat angefangen mit dem Satz, ihr Kind kann nicht still sitzen, sie müssen es in den Tanzunterricht geben.
Aha. Ja.
Genau.
Wie alt warst du da ungefähr?
In der Grundschule, wie alt? Ungefähr sechs wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Irgendwie
so.
Und dann habe ich mit Funky Jazz angefangen. Und ja, dann hat sich das immer weiter aufgebaut. Dann war ich im Schulchor, habe ich zum ersten Mal gesungen.
Ja.
Und dann habe ich meine Ausbildung an den Performing Arts Studios angefangen. Das Programm hieß Performing Talents.
Aha.
Da hatten wir vormittags immer Tanzunterricht mit den Studenten gemeinsam.
Mhm.
Und am Nachmittag war ich dann im regulären Gymnasium
Wow.
Genau.
War ja. das eine Kooperation oder wie hat das funktioniert?
Mhm, ja, voll spannendes Modell. Also bei mir in der Klasse, dann im Gymnasium, waren zum Beispiel auch die Tänzer von der Wiener Staatsoper
Oi.
Und vom Vienna Cons, Eiskunstläufer gab es auch. Also das ist so eine Kooperation, dass quasi vormittags jeder sein Training machen kann und nachmittags dann trotzdem noch quasi akademisch auch seinen Abschluss mitnimmt.
Mhm.
Wenn ich mich recht erinnere, ist das Ganze von der Staatsoper ins Leben gerufen worden, um dagegen anzukämpfen, dass Tänzer so ungebildet wären. Weil viele Tänzer, wenn sie das intensive Training anfangen, ne, hören dann mit der Schule auf, um sich wirklich ganz der Kunst zu widmen.
Stimmt, machen kein Abitur. Oft.
Richtig.
Ja.
Und deswegen ist das ins Leben gerufen worden. Und man braucht aber eine Mindestanzahl an Schülern, um eine Klasse eröffnen zu dürfen. Und so kamen dann die Kooperationen mit mehreren kreativen Ausbildungen
zustande. Wie interessant. Wie lange warst du da? Wie lange hast du das gemacht?
3 Jahre lang.
3 Jahre?
Mhm.
Ja.
Genau. Und von da, nach dem Abschluss, bin ich eigentlich direkt nach Hamburg zur Job.
Ja.
Und dann ging es schon los in die Berufswelt.
Wirklich?
Ja.
Hast du schon sehr früh angefangen, während der Ausbildung zu spielen?
Ja, ja. Ich habe ein halbes Jahr früher abgeschlossen.
Aha.
Genau, ich habe im Dezember 2012 abgeschlossen.
Ja.
Und bin dann direkt zu Mama Mia nach Stuttgart gegangen.
Ach, Wahnsinn. Okay. Eine verkürzte Zeit hast du gemacht.
Richtig.
Und wie sehr hast du dich von der Ausbildung auf den Beruf vorbereitet gefühlt?
Oh, spannende Frage.
Yes.
Ich habe mich von der Ausbildung auf den Beruf vorbereitet gefühlt. Da gibt es jetzt verschiedene Aspekte anzuschauen. Aha. Ich glaube, direkt nach der Ausbildung im ersten Job ein bisschen, wie soll ich sagen, enttäuscht, das ist so ein großes Wort, aber ich bin so ein bisschen in ein Loch gefallen, weil natürlich die Ausbildung will dich auf die Härte des Lebens vorbereiten und du trainierst, keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag haben wir?
Stunden lang.
Ja. Ich habe 4 bis 5 Stunden Tanz am Tag, und dann noch alle anderen Fächer.
Ja.
Also wir sind ja da 10 Stunden wirklich am Arbeiten gewesen.
Ja.
Um dann in eine 8-Show, in einen Long-Run-Betrieb mit 8 Shows die Woche zu gehen, wo verhältnismäßig wenig geprobt wird. Also du hast ja plötzlich sehr viel Freizeit.
Stimmt. Plötzlich hast du tagsüber frei.
Ja.
Stimmt.
Und das war natürlich am Anfang voll cool.
Ja.
Relativ bald aber saß ich irgendwie däumchendrehend da und dachte, was mache ich jetzt? Ja. Also jetzt gehe ich wieder Kaffee trinken und Und abends tanze ich dann, aber irgendwie, wo ist denn das jetzt alles?
Ja.
I mean, little did I know.
Yes.
Die Härte kommt. Also,
wenn man
sich eine ganze Karriere anschaut, dann natürlich.
Ja.
Aber in dem Moment weiß ich, das war ein bisschen schwierig für mich, der Umstieg von der Ausbildung in den Beruf rein.
Ja.
Auch weil ich musste mich ein bisschen dann auch eben finden, okay, was ist mein Rhythmus? Also wo liegen denn meine Ziele, die ich mir jetzt irgendwie persönlich stecken muss? Weil in der Ausbildung war es auch, dadurch, dass du halt immer die Prüfungen hattest.
Klar, ist von außen
viele
vorgegeben.
Viele Vorgaben.
Ja.
Und plötzlich ist so,
ich
kann alles, aber irgendwie, wo fange ich an?
Ja, wie hast du das gemacht? Hast du so in dir geforscht, was ist mein Ziel oder meine Vision? Oder?
Ja, also als erstes habe ich geschaut, dass ich mir wieder Training verschaffe.
Mhm. Deine Struktur einfach schaffst.
Richtig,
richtig.
Ich habe dann auch meinen Tag gefüllt, zum Beispiel mit dem Führerschein, für den ich bis dahin noch keine Zeit hatte und solche Projekte gemacht. Aber ja, also Gesangsstunden, das war eigentlich das Erste, was ich gleich wieder angefangen habe. Und das hat mir echt wieder eine coole Richtung und einen Fahrplan mitgegeben. Ich weiß gerade gar nicht, es ist so lange her.
Ja.
Ich glaube, damals habe ich in Stuttgart noch gar kein Training richtig gefunden. Das habe ich dann erst Jahre später, als ich nochmal mit Anastasia da war, hatte ich dann mein Balletttraining und so.
Mhm.
Aber das ist auf jeden Fall bis heute eine Konstante, Also ich habe meine wöchentliche Gesangsstunde und ich versuche jeden Tag ins Training zu gehen. Und es ist wirklich, wenn ich ein paar Tage habe, wo ich nicht trainiere oder dieses Gerüst nicht habe, fühle ich mich sehr verloren.
Ja. Ja, das ist eine Herausforderung in diesem Beruf, dass man sich selber seine Struktur geben muss. Ja.
Ist aber auch was Schönes. Ich meine, wie viele Leute wollen diese Freiheit? Ne?
Ja, oder darf. Ja,
kommt
total.
Darauf an, wie man es betrachtet.
Das stimmt. Der Anfang war jetzt sehr schnell. Warte mal. Du hast angefangen als Kind zu tanzen und dann bist du auf die Performing Arts. Aber was war der Weg dazwischen? Also, dass du das so ernsthaft machen wolltest? Hattest du Aufführungen, wo du gespürt hast, da fühle ich mich zu Hause? Oder?
Ja, das Tanzen war immer schon so mein Safe Place.
Ja.
Ich glaube, ich war immer schon anders als andere Leute.
Ja.
Was heißt, ich glaube, ich weiß, das wurde mir von außen sehr oft wiedergegeben.
Wirklich?
Schon als Kind. Ja, immer.
In der Schule oder?
Ja, ich war immer zu laut. Ich habe mich immer anders angezogen als die anderen. Die fanden das komisch und haben das nicht ganz verstanden. Und beim Tanzen musste ich aber immer. Da war ich so im Einklang irgendwie. Also ich konnte das natürlich früher noch nicht in Worte fassen, aber jetzt ist es fast wie wenn man meditiert und sich so im Flow fühlt und man vergisst sich eigentlich selber. Das fand ich immer sehr cool, dass ich mich selber so vergessen konnte in dem Moment und mich wie in der Bewegung so aufgelöst habe. Und meine Mama hat viel das Feedback gekriegt, ja, talentiert, es muss gefördert werden. So. Und dann sind wir dem halt nachgegangen. Meine Tanzlehrerin, bei der ich angefangen habe, die hat Wien verlassen. Deswegen musste ich auf eine andere Schule und kam so auf das Performing Center. Genau.
Ja.
Die haben Kinderkurse regulär, bieten die an und eben auch die Ausbildung. Damals. Und dann habe ich dort mein Jazz-Training weitergemacht und habe da halt auch von dieser Ausbildung erfahren, die es dann gibt, und fand das richtig cool. Meinen Eltern war immer wichtig, ich muss die Matura machen, damit ich auf jeden Fall
studieren könntest
sicher
bist.
Ja. Und ich war immer so, ja, du, solange es geht, mache ich es irgendwie.
Okay.
Probieren wir es aus.
Ja.
Und auch dann mit dem Beruf, also ich habe ja nie gedacht, dass ich die Karriere haben werde, die ich habe.
Ja.
Ich weiß ganz genau noch, als ich vorgesprochen habe für die Job, habe ich gedacht, wenn ich es irgendwann in meinem Leben in ein Ensemble bei einer Stage-Show schaffe, dann brauche ich nichts mehr.
Wahnsinn.
Dann habe ich es geschafft.
Ja.
Dann bin ich glücklich.
Ja.
Das heißt, ich habe es immer irgendwie betrachtet, wir schauen mal, was geht. Wir probieren es mal aus. Und wenn ich es irgendwie schaffe, mega cool.
Ja.
Und wenn nicht, dann müssen wir irgendwie schauen, was ich studiere.
Hast du jemals überlegt, was du machen wollen würdest damals? Hättest du keine Ahnung.
Damals habe ich gedacht, ich mache Lehramt Musik Bio.
Okay.
Was ich immer machen wollte, war Biologie studieren. Habe ich tatsächlich während Corona die Gunst der Stunde genutzt.
Oh, interessant,
Und wir haben ja keinen Numerus Clausus in Österreich. Aber es gibt, wenn es zu viele Bewerber gibt, muss man eine Aufnahmeprüfung machen.
Ja,
Und habe mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und habe gemerkt, eigentlich ist das Biologie doch nicht so das, was ich will, weil es war mir doch zu, anatomische Laborarbeit. Irgendwie schon in der Vorbereitung habe ich gemerkt, das ist mir nicht praxisnah genug. Und bin dann auf einen richtig coolen Studienzweig gekommen, nämlich UBRM, Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Und habe das dann zu studieren angefangen.
Wirklich?
Ich musste es halt leider abbrechen, weil das ist kein Fernstudiengang, das ist Präsenzstudium.
Ja.
Und ich habe halt gehofft, dass sie die Webcams und so bei den Vorlesungen, dass das alles noch bleibt online.
Ja.
Dass ich so wenigstens, klar, die Sachen, wenn wir Ausflüge machen, dann muss ich da sein, das kann ich nicht aus der Ferne. Aber dass ich zumindest so ein paar Prüfungen aus der Ferne schon machen kann, muss ja nicht in der Mindeststudienzeit abschließen. Aber leider hat sich das alles aufgehört. Und dann habe ich, während ich bei Wicked war, noch zwei Prüfungen geschrieben.
Ja.
Und dann musste ich mich aber abmelden, weil dann hatte mir gedacht, also wenn ich jetzt im Semester immer nur eine Prüfung schaffe, dann irgendwie, bis ich abgeschlossen habe, habe ich das vom Anfang schon wieder vergessen.
Ja, das stimmt.
Also,
Ah, ja, ja.
Aber da blutet mein Herz noch ein bisschen. Also das würde ich gerne.
Das hat dir gut gefallen.
Mhm. Das würde ich gerne nochmal verfolgen.
Ja. Und damals aber hast du ziemlich schnell gewusst, du möchtest das beruflich probieren. Und du hast nur getanzt am Anfang, oder? Wann kam Gesang und Schauspiel dazu, dass du dann zur Job wolltest?
Das kam an der Job eigentlich so richtig.
Erst an der Job?
Also
okay.
Ich war davor schon in so Kindermusical-Companies, wenn man das so sagen kann. Mhm. Das Performing Center bietet da zwei große Projekte an. Eins heißt Youth Company. Da hat man ein ganzes Jahr über immer Unterricht an den Wochenenden und dann eine Aufführung. Und das zweite Programm war, das heißt Xmas. Mhm. Da probt man in den Sommerferien und dann bis zu Weihnachten immer an den Wochenenden. Mhm. Und das sind meistens Musical-Lieder, aber mit umgeschriebenen Text und eben ein Buch verfasst, was irgendwie mit Weihnachten zu tun hat. Mhm. Und das fand ich immer ganz cool. Also da habe ich schon gesungen. Aber ich hatte jetzt keinen Gesangsunterricht oder Schauspielunterricht in dem Sinn. Also das war halt, ja, in dem Projekt hat man es halt erarbeitet. Dann habe ich schon ein bisschen was mitgekriegt beim Singen. Aha, da gibt es einen Raum im Rachen. Oh, den muss ich groß machen. Mhm. So, und in der Ausbildung bei den Performing Talents hatten wir auch zum Beispiel Musiktheorie als Fach.
Ja, schon. Okay.
Oder Improvisation. Wir hatten Chorgesang, genau.
Ja.
Ja, also es war schon so ein bisschen, meine Zehe ins Wasser getaucht.
Ins Wasser getaucht, ja.
Aber dann richtig erst an der Job.
An der Job. Mhm. Und hast du nur an der Job dich beworben? Oder wäre auch eine Tanz-Ivanson oder so, wäre das nicht auch was gewesen damals?
Ich habe mich tatsächlich nur an der Job beworben, weil die Abschlussprüfung vom Performing Center war sehr intensiv natürlich und die Matura sowieso. Und ich war so überarbeitet. Ich habe während der Ausbildung auch in anderen Projekten schon gespielt.
Ja.
Deswegen, also es war alles sehr zeitintensiv und auch in diesen letzten drei Schuljahren habe ich halt nicht die Jugend gehabt wie meine anderen Freunde, weil wir ich war halt jeden Tag ich weiß gar nicht mehr, ich glaube um 8 hat es angefangen im Performing Center und mein Schulschluss war immer um 19.45 Uhr.
Okay.
Mhm. Also sehr lange Tage. Lang. Und dann hatten wir am Samstag auch noch Schule, weil wir unter der Woche nicht alle Stunden untergebracht haben.
Okay,
also die ganze Schule war leer, nur die Ballettleute waren am Samstag in der Schule. Und dann hatten wir Samstagnachmittag auch noch von der Ausbildung ein paar Klassen, so wie Musiktheorie zum Beispiel, am meisten Samstag. Und dann hatte ich nur Sonntag frei. Das heißt, ich bin sehr selten Samstag weggegangen. Ja. Meine Freunde waren irgendwie gefühlt jeden Freitag, jeden Samstag aus. Und das hat mir halt, ich war 17, als ich abgeschlossen habe.
Ja.
Das hat mir halt so gefehlt und ich habe gedacht, ich mache jetzt ein Gap Year, ich will nach Australien reisen. Das war gerade so das Ding damals, alle gehen nach Australien.
Ja.
Und ein Freund von mir, der Stefan Mojoni.
Ja, ich habe gedacht, ob der da mit dir auch war auf der Schule.
Ja, war der.
Siehst du.
Und der war zu dem Zeitpunkt schon an der Job und hat mir davon erzählt und hat mir geschrieben, hey, falls du da Aufnahmeprüfung machen willst, die sind übrigens dann und dann, wenn du jetzt Flüge buchst, gibt es noch billige Flüge.
Ja.
Haben wir gesagt, ja gut, dann mache ich mal Aufnahmeprüfung. Ja, ich weiß eh noch nicht genau. Und das war aber ein halbes Jahr, glaube ich, vorher schon. Und als es dann schon immer näher rückte, habe ich gesagt, ich will das nicht, ich brauche eine Pause, ich kann nicht direkt in die Ausbildung.
Mhm.
Aber meine Mutter sagt, Kind, ich habe das bezahlt, du fliegst da jetzt hin.
Ja.
Und deswegen habe ich mich tatsächlich nur an der Job beworben,
okay,
weil ich mich gar nicht so mit Schulen auseinander
gesetzt
habe. Also zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass es staatliche Ausbildungen gibt, die nicht so auf die Geldbörse drücken.
Ja.
Das Einzige, was ich wusste nur, ich wollte aus Wien weg.
Okay.
Weil ich hatte das Gefühl, da war ich schon so in der Tanzschiene. Ich hatte schon den Stempel so drauf, was eh gut ist. Also ich bin total dankbar. Ich soll nicht undankbar klingen. Aber mich hat halt total interessiert, was ist, wenn ich wohin komme, wo mich keiner kennt.
Ja.
Und wie werde ich da eingestuft und wahrgenommen und wie kann ich mich da entfalten? Mhm. Das hat mich halt interessiert.
Mhm.
Und jetzt fällt es mir ein, ich habe mich in London beworben, doch noch.
Oh, okay.
Beim London Studio Center habe ich eine Videobewerbung abgeschickt, aber hat nicht geklappt.
Ah, cool, dann wärst du schon früher ins Ausland gegangen, ins Weitere. Ja, spannend. Und dann bist du zu Job gekommen, okay, und hast eigentlich da erst gemerkt, dass du auch gerne spielst und singst.
Ja.
So richtig. Ja, krass. Krass eigentlich, oder?
Ja.
Ja?
Ja. Deswegen war auch die Aufnahmeprüfung war auch, also ich habe da irgendeinen über, okay, mein Cousin hat ihn, oder macht er immer noch, weiß ich gerade gar nicht, aber der hat immer wieder am Theater gespielt, hat aber eigentlich keine Theaterausbildung, ist auch nicht hauptberuflich im Theater, aber immer wieder mal, und hatte eine Verbindung eben zu Schauspielern. Und es, ich weiß nicht mehr, wie viel vorher das war, also gefühlt 2-3 Wochen vor der Aufnahmeprüfung dachte ich, ja, ich müsste einen Monolog.
Ja.
Keine Ahnung, wo kriege ich einen Monolog her, wie mache ich das überhaupt?
Oh. Ja.
Genau, und über meinen Cousin habe ich dann eine Connection zu einem sehr erfahrenen Schauspieler. Der hat, dann konnte ich zu ihm nach Hause, das war wir saßen da wie zu einer Bibliothek, auf so alten, gemütlichen Möbeln, genau. Und sehr intensiver Mann.
Ja.
Haben wir da einen Monolog erarbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Er hat mir halt da was gegeben. Und dann bin ich auch, im Flugzeug habe ich das noch irgendwie gelernt und dachte, ach, ich werde mich da gleich so blamieren. Aber gut, wir machen halt irgendwas.
Ja.
Und gesungen, was habe ich denn gesungen? Boah, vielleicht Johnny Could Only Sing One Note. Habe ich das gesungen? Weiß ich auch nicht mehr. Also irgendwas auf jeden Fall. Sie haben mir dann für die nächsten Runden auch Material mitgegeben. Ja, und meinten, guck dir diese Sachen an. Schau mal, wie das so in deiner Stimme sitzt. Ja, ja. Aber krass. Ganz blauäugig einfach hin und dachte, ja, gucken wir mal.
Wahnsinn. Und dann wurdest du direkt genommen und konntest dein Auslandsjahr nicht machen.
Richtig.
In Australien. Sondern musstest
naja, Gott sei Dank, muss man jetzt rückwirkend sagen,
rückwirkend
oder?
Rückwirkend schon. Und wann hast du nachgeholt das Ausgehen? Auch nicht während der Job, auch nicht.
Nee.
Hast du wieder gearbeitet?
Ja. Ich glaube, das habe ich alles dann in Stuttgart nachgeholt erstmal.
Ja, bei deiner ersten, beim ersten Engagement. Ja. Ja. Und musstest du eigentlich sehr an deinem Akzent arbeiten, an deinem Dialekt?
Ja.
Ja, ne? Haben wir wahrscheinlich auch gemacht.
Ja.
Erst hattest du bei mir Grundlagen und dann bei Marianne weitersprechen. Genau. Schon. Ja.
Ja, das ist total spannende Arbeit, weil ich wusste gar nicht, wie sehr Verhaltensstrukturen, die Muskel in der Zunge aussehen. Ich kann mich erinnern, das L war sehr großes Thema, weil ich meine Zunge beim L immer nach hinten
geklappt habe. Stimmt.
Und dann musste ich immer die Übungen mit nach Zunge vorne. Raus. Ball.
Ja, gut. Ja, genau. Ja.
Ja, es ist schwierig gegen...
total.
Wie sagt man denn? Gewohnheiten.
Total.
Gegen Gewohnheiten anzukämpfen.
Ja. Und dann hast du schon, du hast gesagt, du hast verkürzt und hast dann deine erste Rolle gehabt bei Mama Mia.
Mhm.
Stimmt. Dann haben wir gesagt, die hat gefehlt ein bisschen der Tagesablauf der Ausbildung. Dann hast du dich irgendwie dran gewöhnt wahrscheinlich.
Mhm.
Und wo hattest du das gespielt? In Stuttgart?
In Stuttgart,
Und wie ging es dann weiter?
Dann bin ich mit der gleichen Rolle nach Wien.
Ah,
Raimund.
Ja.
Das Raimund-Theater.
Bist du zurückgekehrt ein bisschen?
Ja.
Wie war das?
Ja, das war cool.
Ja.
Das war richtig cool. Das war auch, ich glaube, bis heute der coolste Vertrag im Sinne von der Gruppe an Leuten, die wir da hatten.
Ja.
Weil es waren irrsinnig viele Leute im Cast, die ich halt schon kannte, seit ich 10 Jahre alt bin.
Ach, toll. Ja.
Und halt zu Hause sein und die Show ist eh so eine positive, gute Laune-Stimmung-Show. Also selbst wenn man schlecht gelaunt ist am Anfang, am Ende hat man irgendwie trotzdem immer gute Laune gehabt.
Ja.
Ja, das war eine richtig coole Zeit in Wien.
Ach toll. Und bist du in Wien geblieben? Nee, kam das mit Romy und Julia.
Oder? Genau, das hab ich währenddessen gemacht.
Ja.
Wien hat ja Sommerpause.
Stimmt.
Und in der Sommerpause bin ich nach... Nö, warte mal. In der Sommerpause war ich erst einmal in Amstetten.
Ja.
Und habe dort Flashdance gespielt.
Aha.
Mhm. Was mir ein bisschen die Augen geöffnet hat von, oh, ich habe Lust auf andere Stücke. Mhm.
Ah, ja, interessant.
Weil Mama Mia hat auch noch verlängert, aber da habe ich gemerkt, ich muss weiterziehen.
Ah, ja.
Dann habe ich Mama Mia fertig gemacht und dann habe ich das nächste Jahr hauptsächlich in der Schweiz verbracht, eben in St. Gallen und in Thun.
Ah, ja, stimmt. Ja.
Ja, da hatte ich in St. Gallen Flashdance und dann später auch West Side Story Ende des Jahres und eben im Sommer war ich in Thun.
Mhm. Und war das anders, das Arbeiten in der Schweiz als in Österreich oder?
Ja, es ist ja überall anders, an jedem Haus.
Ja. Mhm. Ja, klar. Ja.
Die Schweiz ist aber ein toller Ort. Och.
Die Schweiz ist so schön.
Ich habe mir geschworen, wenn ich aufhöre zu arbeiten, ziehe ich in die Schweiz.
Ja, verstehe ich.
Irgendwie die Grundstimmung ist einfach so entspannt.
Ja. Ja, und die Natur ist ein solcher Traum.
Ein Wahnsinn.
Ja.
Und die Leute so fit.
Ja?
Ja. Ja. Jetzt sehe ich mir mal auf dem Fahrrad den Berg keuchend hinauf und nehme mir die Oma.
Ja, die sind
voll
das
überholt.
Gewohnt, ne?
Ja.
Ihr Leben lang. Ja, cool. Was ist dann passiert? Du hast Wann bist du Dance-Captain geworden? Das ist schon danach. Bei Ghost.
Bei Ghost, ja. Ich hatte dann nach der Schweiz.
Ja.
Also während, warte mal, das war 2015 war mein Schweizer Jahr, also 15 in 16 hinein. 2016 war ich das erste Mal in New York.
Aha, ja.
Das war ein Game Changer.
Mhm.
Ich hatte da eine blöde Trennung hinter mir und war irgendwie so, ach, ich brauche einen neuen Wind.
Ja.
Und eine Freundin von mir hat New York gebucht und eben auch eine Freundin, wo sie schlafen konnte und hat mir die Connection gegeben. Habe ich gesagt, geil, ich mache das jetzt auch.
Ja.
Und bei dieser Freundin konnte ich auch bleiben für 3 Monate.
Wow.
Und 3 Monate dürfen wir ja mit dem Esther-Visum dort sein, 90 Tage. Ja, ja. Gleich voll ausgenutzt, weil ich war eh zwischen 2 Jobs, also perfekt ergeben.
Ja.
Und genau, das erste Mal alleine unterwegs, gleich nach New York. Ich habe auch gedacht, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie wir das jetzt alles machen.
Ja.
Genau, und das war eine sehr prägende Zeit. Es ist, also in New York habe ich das Gefühl, nicht habe ich das Gefühl gehabt, ist Fakt, in New York habe ich das erste Mal wirklich das Genre Musical verstanden.
Aha.
Mhm. Ich habe das hier noch nicht so ganz greifen können,
ja,
ganz ehrlich.
Ja.
Es ist sehr viel hier so, Disney-Shows sind Musicals.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Das ist jetzt sehr plakativ gesprochen.
Ja, ja, ja.
Und in New York habe ich irgendwie viel mehr die Bandbreite gesehen.
Ja.
Von was alles Musical sein kann.
Ja. Ja, cool.
Und auch den, das ist dort so engraved in die Kultur.
Ja.
Dieses Entertainment.
Ja.
Das ist irgendwie.
Das ist, ich, so ist es ganzheitlicher oder es ist.
Es ist einfach mehr angebunden.
Es ist logischer irgendwie. Ja. Bei uns ist es, bei uns ist noch ein bisschen ein Fremdkörper oder. Ist auch das Gefühl, dass es wirklich künstlerische Arbeit ist, ist, glaube ich, in New York stärker.
Ja.
Oder?
Ja.
Das sind alles richtig Künstlerinnen und Künstler, so durch und durch, die das alles können.
Mhm.
Oder?
Es wird ja auch total gewertschätzt, wenn du am Broadway spielst und wenn du Musical-Darsteller bist. Ich habe das Gefühl, also ich habe hier noch nicht Sprechtheater gemacht, aber...
Ja, das
was
ist
ich
hier
so mitbekomme, ist
dieses Renommee hast du am Sprechtheater.
Wenn du Musical machst, dann machst du ja nichts Gescheites.
So ist das.
Alles nur so halb.
Ja, das ist hier so.
Und immer nur gute Laune. Also Musical hat ja sehr dieses gute Laune-Image.
Ja.
Das finde ich halt geil, dass das dort eben nicht so ist, sondern viel ganzheitlicher.
Ja, ganz toll. Ganz toll. Hast du da schon den Wunsch gehabt, da zu arbeiten? Ja.
Ja. Ich war da auch in Klassen und habe mit ein paar Choreografen gleich resoniert.
Ja.
Und wurde auch für Projekte gefragt. Und dann war immer, ich bin aber Europäerin. Ach so, na, dann lieber nicht.
Ist nicht so einfach, da zu arbeiten, oder?
Natürlich Arbeitserlaubnis.
Ja.
Nicht. Ja. Ich meine, in Hindsight, ich hätte wahrscheinlich, also das waren eh ja unbezahlte Geschichten.
So, stimmt,
ich hätte es eigentlich einfach
machen können
und da gar kein großes Fass aufmachen.
Ja.
Aber da war irgendwie schon, ich will dahin, auch wo es so viel Training ist, wo es so eine Vielfalt gibt und einfach schauen, wie kann man sich da entfalten.
Ja, als Künstlerin.
Mhm.
Verstehe ich total. Total. Ich habe in meinem Herzen immer eine solche Liebe nach New York gespürt. Mhm. Und habe einmal in mein Tagebuch geschrieben, ich war ja auf der Stage School und die Stage School war früher hier um die Ecke bei der Leishalle und in so einem Hinterhof. Und es war immer ein bisschen so New York-Flair. Und ich weiß noch, das war, da war ich ganz jung, 20 vielleicht, habe ich geschrieben, Hamburg, mein New York, habe ich ins Tagebuch geschrieben. Und habe gedacht, okay, ich muss jetzt das Feeling haben, dass hier New York stattfindet für mich.
Ja.
Ja, weil das auch immer so mein Sehnsuchtsort war als Künstlerin, immer. Ja.
Mittlerweile habe ich auch rausgefunden, jetzt wo ich länger Zeit in den USA und in New York verbracht habe, dass es ist wirklich Hamburg mein New York. Das stimmt total, weil am Ende du schaffst dir deine künstlerische Umwelt.
Ja.
Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Man muss halt nur kreativ danach
so ist
suchen,
das.
Nach Lösungen suchen.
So, ich wollte zum Beispiel immer ein Strasberg Center und Strasberg machen. Und dann habe ich mir in Hamburg einen Strasberg-Lehrer gesucht. Und dann habe ich die Methoden Sense Memory und Stuhlentspannung und so. Das habe ich dann alles hier gemacht.
Genau.
Genau. So. Ja, das war auch immer mein Sehnsuchtsort. Also ich kann das total verstehen, dass du da geflasht warst, als du da warst.
Ja.
Dann bist du aber zurückgekommen nach den 3 Monaten, 90 Tage.
Genau.
Was hast du dann gemacht? dann kam das schon.
Da habe ich auch dann, damals hatte ich meine Haare zum ersten Mal abgeschnitten, blond gefärbt, Großveränderung.
Ja.
Wie gesagt, der Break-up.
Also die Trennung, ja stimmt.
Die Trennung.
Großer Moment
ganz,
immer.
Ganz typisch.
Ja.
Und dann hatte ich tatsächlich ein Jahr,
ja,
wo ich sehr große Schwierigkeiten hatte, einen Job zu finden.
Oh krass.
Mhm. Ich bin überall rausgefallen.
Ja.
Ich kam und ich dachte auch, also letztes Jahr war ich noch im Finale für diese Rollen.
Ja.
Und jetzt bin ich im ersten Cut raus.
Ja. Ja.
Und ich habe auch mit Casting dann telefoniert bei Stage und habe, also,
ja,
ich habe da immer so ein bisschen Hemmungen nach Feedback zu fragen, weil ich denke mir, gut, wie.
Ja, was sollen die sagen?
Ja, genau, so. Wenn es halt nicht passt, passt halt nicht. Ja. Oder wenn du, weiß ich nicht, an hier und da halt noch nicht die Qualität hast, die sie sehen wollen.
Ja, was sollen sie sagen?
Ja,
so,
genau.
Ja, stimmt.
Aber dadurch, dass ich so viel rausgeflogen bin, dachte ich echt, also so, ich kann ja nicht innerhalb von einem Jahr plötzlich alles verlernt haben.
Nee, ja klar. Und wie hast du dir das erklärt im Nachhinein?
Im Nachhinein glaube ich tatsächlich, ich habe mich auch in Wien mit Leuten unterhalten und ich glaube tatsächlich, dass es meine kurzen Haare waren.
Wirklich?
Ja,
dass
weil
die Leute irritiert hat, dass du so anders warst als Typ.
Ja, weil ich habe ja vorgesungen für die naiven Hauptrollen. Also
das
Rollenfach ist ja immer noch die Naive.
Ja, ja.
Zum Beispiel Sarah in Vampire.
Ja, 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 ja. Und dazu so sahst du nicht mehr süß genug
Und dann
aus.
War, ja, ich war halt Tomboy jetzt.
Ja.
So die lustige beste Freundin.
Ja, ja, ja.
Und dann bin ich wirklich überall rausgefallen. Ich dachte, das kann doch nicht sein.
Mhm.
Und ich hatte, als ich da bei Vampire rausgefallen bin, da hatte ich fast wie ein Bob, noch braune Haare, also jetzt gar nicht so crazy.
Mhm.
Aber das war halt damals so, die wollten alle die langhaarigen Mädchen sehen und nicht die crazy kurzhaarigen.
Ist das nicht krass?
Und dann habe ich tatsächlich, also das war 2017, das war ein schwieriges Jahr. Ich habe schon ein paar Stadttheater-Gigs hier und da gehabt. Bin zum Beispiel in Graz bei West Side Story auch eingesprungen. Das war auch ein richtig cooler Vertrag, weil als ich da ankam, setzte ich irgendwann die Schauspielerin, die Maria spielt, neben mich in die Kantine und sagt, du singst ja dann Somewhere, ne?
What?
Ja, genau. So, okay. Was? Ja, das singt ja da die Anybodies bei uns.
So, okay.
Okay, also so klassisch singen.
Ja.
Ich also erstmal an das Kreativthema, so Leute, also ich kann das nicht singen.
Ja.
Und dann habe ich Unterricht bekommen mit einer Opernsängerin vom Haus.
Mhm. Ja.
Und das war dann am Ende, war wirklich Somewhere mein Lieblingsmoment in der Show.
Wie schön.
Das war auch total cool inszeniert. Ich finde auch, ganz unabhängig jetzt von mir, dass es dramaturgisch sehr stark ist, wenn Anybody's das Lied singt.
Ja.
Und es war fast jeden Abend Standing Ovation. Es war, weil es so cool inszeniert war. Ja. Und dann auch, wenn alle dazukommen und wir standen dann vorne in einer Reihe
toll.
Und das Licht, die Lichtstimme und so. Ja. Das war krass. Also ich hatte schon Arbeit, aber halt, ich habe nebenbei auch im Steakhouse gearbeitet und mich so über Wasser gehalten und irgendwie mein Leben gelebt.
Ja, krass.
Und das war krass. Da kommen halt viele Zweifel auf, ne? Denkst du auch, okay, vielleicht war es das jetzt schon.
Ja.
Vielleicht so.
Ja.
Und dann hat Ghost in Berlin geklappt.
Ja.
Gott sei Dank.
Ja.
Berlin auch richtig coole Zeit. Zum ersten Mal in Berlin gewohnt. Ja, ich liebe die Stadt.
Beste Stadt. Mhm. Ich liebe sie auch.
Und da habe ich mit Andy Bongard gespielt. Und der war eigentlich die treibende Kraft dahinter, mich für Anastasia zu bewerben. Hätte ich selber nie gemacht.
Ah,
nie im Leben.
Ja.
Ja, du musst Ballett tanzen. Also ich komme ja nicht. Ich habe Ballett erst angefangen mit 14, als ich die Ausbildung angefangen habe in Wien.
Ja.
Das war nie meine Stärke. Und natürlich auch der Gesang ist ja auch eher lyrisch.
Ja.
Und ich bin ja immer so eine
Power-Belterin.
Und er sagt, doch, das kannst du sehen, kriegen wir hin, machen wir alles. Und für die Audition zum Beispiel, da hatte ich auch gerade die Seiten abgesägt, meine Haare.
Seiten auf null.
Genau. Da habe ich mir tatsächlich eine Perücke organisiert.
Habe ich nämlich gedacht, ja krass, brauchtest du.
Ja.
Und dann hast du es gekriegt dadurch. Also dadurch, nicht auf Gottes Willen, so meinte ich das nicht.
Aber ich habe tatsächlich auch das Feedback gekriegt später, das war eine ganz schlaue Entscheidung von dir, dass du die Perücke anhattest.
Wirklich?
Mhm.
Das ist doch krass. Wie finden wir denn das, Anna-Kathrin?
Ja,
wie finden wir das?
Das ist
fehlende Fantasie.
Ja.
Oder nicht? Oder wie, so ein bisschen hart gesagt?
Ich war damals ein bisschen frustriert darüber. Heute sehe ich das schon wieder ein bisschen. Ich glaube, die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert. Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr so krass, wie das damals war.
Ja.
Es kommt halt drauf an, wer hat die meiste Macht hinterm Tisch, ne? Und aus welcher Generation stammen diese Leute?
Ja.
Und die haben halt ein bestimmtes Bild von einem Typen im Kopf, ne? Und ich kann mir schon vorstellen, ich meine, ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, es bewerben sich ja irrsinnig viele Leute auf diese Rollen.
Mm.
Die müssen ja nicht die Fantasie haben, ah, wie würde die denn ausschauen mit langen Haaren? Die können sich ja leisten, da drin zu sitzen und zu sagen, ah, genau die ist es. Und ich habe dann auch gedacht, okay, also oder das war so eine Learning Curve für mich auch, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich dann das Gebäude betrete für die Audition, dann muss ich schon in der Rolle
sein, für die du dich
so
bewirbst.
Ein bisschen, genau, in der Kategorie, in dieser Welt leben.
Ja.
Ne? Also natürlich trotzdem noch ich selber sein, aber
ja.
Schon in dieses Mindset reingehen und mich halt dann auch so präsentieren. Und irgendwie verstehe ich auch, irgendwie
Hamburg. Hamburg angekommen.
Guten Tag.
Mein Akzent ist eh querbeet. Ich wusste, es wird sehr durcheinander. Ich denke dann auch, gut, dann ist es halt nicht auch irgendwie in meiner Verantwortung, mich so gut wie möglich oder so rollennah wie möglich zu präsentieren.
Fall. Das schon. So. Das verstehe ich.
Mein Perücken finde ich halt schon ein bisschen...
Perücke ist schon krass.
Viel.
Aber ich denke halt andersrum, wenn jetzt jemand sich bewirbt, der jetzt dem Klischee entspricht vom Aussehen, aber du weißt doch gar nicht, innerlich kann die Frau ja auch ein Punk sein. Also...
Ja,
so, und was suche ich denn? Ich suche doch jemanden, der das darstellen kann.
Ja.
Oder nicht?
Aber vielleicht, wenn du zu punkig aussiehst und dann das Verträumte spielen willst, dann ist es vielleicht halt auch nicht stimmig oder wirkt nicht authentisch.
Stimmig, ne? Aber würdest du sagen, du konntest sowas nicht mehr spielen, nur weil du ein anderer Typ geworden bist?
Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht, ja. Ja.
Aber es passiert mir, ich habe jetzt gerade einen Proben gehabt für einen Gig, der bald kommt.
Ja.
Und wir haben halt geprobt und dann so der letzte Probentag vor der Pause oder die letzten paar Tage hatten wir dann mit Make-up, also mit Kostüm und Maske.
Ja.
Und die haben mir halt die Haare so nur nach hinten, also so Seitenscheitel gegeben und so. Also dann war ich halt nicht mehr so strubbelig wie sonst.
Ja.
Und halt Show-Make-up. Und ich kam und die Leute haben mich ernsthaft nicht erkannt.
Wirklich?
Ja. Ich kam, mein Mikrofon abzuholen und dann war so, wer bist du jetzt?
Sag
ich, AK. Ach so, oh sorry, das habe ich jetzt überhaupt nicht erkannt.
Interessant. Krass.
Ja. Also, weiß ich, vielleicht verändert sich mein Gesicht auch so krass mit meinen
Frisuren. Wer weiß.
Ich ändere natürlich auch sehr oft und häufig und gerne meine Haare.
Ja, cool. Das ist doch ein künstlerischer Ausdruck von dir. Ist doch toll. Interessant. Und dann hast du Anastasia bekommen.
Ja.
Darüber möchte ich sehr gerne sprechen. Oh. Ich hatte ja zu Gast im Podcast sowohl Milan als auch Judith.
Ach, sehr schön.
Und habe viel über Anastasia gesprochen. Deswegen erzähl mir auch. Das war in Stuttgart.
Das
war die europäische Erstaufführung? Oder was war das? Ja, ne? Ja. Wie war das? Du warst Cover dann von Anastasia.
Richtig, ja. Das war auch, ich würde sagen, auf jeden Fall ein Meilenstein. Meilenstein, Wendepunkt, wie nennt man das?
Ja.
Das hat einen Eindruck hinterlassen.
Ja.
Auch um mir selber zu zeigen, dass ich das kann.
Ja.
Also wir hatten ja in der Job ein bisschen Spitzenschuhtraining.
Ja.
Mit Susanne, einmal die Woche, halbe Stunde. So
auch die Jungs hatten, weiß
genau,
ich noch.
Genau.
Ja.
Und das ist aber natürlich dann auch schon ein paar Jährchen geruht.
Ja.
Und die ganze Audition für Anastasia war ja in Spitzen.
Wirklich?
Ja.
Oh, krass.
Wir mussten dieses Pas de Deux, was in dem Schwanensee-Stück vorkommt, tanzen.
Uff.
Aber ja, also der ganze Vertrag war der Vertrag des über mich hinauswachsens.
Toll.
Auf allen Ebenen.
Ja.
Und dann fand ich das natürlich besonders geil, dass ich privat so ein bisschen punkig und flippig bin und auf der Bühne
so
die
klassisch.
Prinzessin.
Ja, wunderbar. Sehr schön. Und hast du gut mit Milan zusammengearbeitet?
Ja, war ein Träumchen.
Ja, toll. Das war kurz vor Corona, oder? Dann kam Corona oder währenddessen sogar.
Es hat kurz vorher aufgehört, weil wir haben dann noch Ghost ein paar Monate gespielt. Warte mal, wann war... Ah nee, doch ein halbes Jahr. Ich glaube im Oktober, November 2019 hat es aufgehört.
Ja.
weil da haben wir dann mit Ghost angefangen. Mit Ghost angefangen. Währenddessen hatte ich auch noch West Side Story in Nürnberg. Mhm. Ja, ich war ein bisschen kurz vorm Burnout.
Oh ja, das klingt
vor
so.
Vor Corona, ja, das war alles ein bisschen crazy. Genau, und Ghost wurde dann, mussten wir früher aufhören wegen Covid. Wegen
das war in Berlin, oder? Ghost?
Nee, das war dann, also das kam nochmal in Stuttgart.
Ah ja.
Genau. Mhm. Also ich habe es erst in Berlin gemacht, da war ich im Ensemble mit Cover von Luis. Mhm. Und dann in Stuttgart war ich dann Assistant Dance Captain, auch mit den Covern von Luis.
Cool. Hast du mit Ricardo zusammengespielt?
Ja. 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 Mit Ricardo habe ich das erste Mal gespielt in Amstetten und zwar Flashdance.
Ah.
2014 im Sommer.
Wie schön.
Ja.
Sehr schön. Ihr wart ja nicht zeitgleich auf der Jo.
Nee,
er war
nee,
vor
leider,
dir.
Ja, ja.
Ja, genau. Ich hatte ihn auch gerade zu Gast, habe auch mit ihm über seinen Weg gesprochen. Und ihr habt zusammen gespielt, mehrfach wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ach, schön. Sehr, sehr schön. Und wie war für dich der Wechsel von nur selber spielen zum Dance-Captain zu sein?
Ja.
Ist das anders?
Ja, das ist komplett anders. Es ist ganz anders, weil plötzlich bist du halt für alle verantwortlich und nicht nur für dich selber. Mhm. Also die Arbeitszeiten ändern sich natürlich auch drastisch, weil je nachdem, wie das Theater das handhabt, musst du halt vielleicht schon um vor 11 Uhr die ganzen Krankheitscalls entgegennehmen.
Ah. Mhm.
Also zum Beispiel in Stuttgart, Stuttgart war das so, dass tatsächlich unser Büro die Sick Calls entgegengenommen hat. Ja. Und je nachdem, wer halt gerade, also ob Abendspielleitung oder Dance Captain, also wer halt gerade verfügbar war, so genau, der hatte das Sick Phone. Und dann wurde sich bei uns krank gemeldet und dann mussten wir natürlich ab 11 Uhr, also selbst wenn er das KBB macht, das auch manchmal.
Ja.
Wenn das KBB das macht, dann kriegen wir aber um 11 Uhr natürlich den Anruf, so der und der und der ist wieder da, der und der ist krank. Und dann musst du halt die Umbesetzung machen.
Mhm.
Eventuell eine Cut-Show schreiben.
Ich wollte gerade fragen, genau, die berühmten
das heißt,
Cut-Shows.
Ja, das heißt, dein Arbeitstag fängt halt um 11 Uhr schon an und ist dann, je nachdem, wie exzessiv die Cut-Show ist, manchmal kann das schon ein paar Stündchen dauern.
Ja.
Manchmal ist es auch nur halbe Stunde, bis Stunde und dann ist fertig.
Ja.
Ja, und dann musst du halt natürlich trotzdem auch noch früher ins Theater für Probenplan-Meetings, diverse Meetings und so weiter und so fort. Also... Ja, du hast halt viel mehr Verantwortung.
Ja, ja.
Und was aber ganz cool ist, das finde ich, hat man als Swing auch schon ein bisschen, aber als Dance Captain noch mehr. Man hat so die Ganzheit des Stücks mehr im Blick.
Ja.
Weiß ich, wenn ich jetzt eine Rolle spiele, dann sehe ich halt den Bogen meines Gegenübers ja nicht jeden Abend, sondern ich gehe, wenn ich ihm halt begegne.
Genau.
Und das ist halt ganz cool. Und auch im kreativen Prozess wirklich mitzukriegen, was der Choreograf, der Regisseur, also du sitzt ja neben den Leuten die ganze Zeit.
Das ist was Tolles, oder?
Und das ist halt richtig cool.
Ja.
Bei Wicked zum Beispiel, als Stephen Schwartz da war.
Oh, wie toll.
Ich dachte so, ich sitze neben einer Legende.
Ja, absolut. Der war hier in Hamburg?
Ja, ja.
Wow, ja. Ah ja, da warst du auch Dance Captain, genau.
Genau, da war ich Assistant, und Alessio war Dance Captain.
Ja, ja.
Ja, also es ist eine coole Arbeit auf andere Art und Weise. Du kriegst halt andere Sachen mit. Was ich zum Beispiel auch gelernt habe, da muss ich mich an der eigenen Nase fassen, weil ich war auch manchmal Team, das habe ich immer schon so gemacht.
Ja, ja, ja.
Ne, wenn man eine Note kriegt und sagt, ja, aber in der Premiere habe ich das schon so gespielt.
Ja.
Und der Dance gibt und sagt, ja, aber es ist eigentlich so und so.
Ja.
Na gut, so dieser Stolz.
Ja, ja.
Um dann auch zu lernen, okay, es war eigentlich anders. Also ja, die Person hat das an der Premiere so gemacht, aber es war die ganze Zeit schon anders gewollt.
Gemeint,
wir hatten nur nicht die Zeit, das noch anzugehen.
Ja, 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 ja.
Ja, weil das ist auch, also ich dachte immer, ich bin sehr respektvoll gegenüber meinen, also ich wage zu behaupten, dass ich immer respektvoll gegenüber Swings und auch meinen Dance Captains war.
Ja.
Aber wenn man es denn selber macht,
ist es nochmal anders. Und man sieht, dass die Eitelkeit gar nicht notwendig war, die man hatte als Darstellerin.
Ja.
Darsteller, glaube ich.
Und auch der Autopilot wird einem viel sichtbarer.
Ja.
Und worauf es ankommt, weil im Ensemble bin ich auch da manchmal reingefallen mit, ja, aber ich stehe immer genau hier auf der 2.
Ja.
Nicht einen Schritt weiter nach links.
Ja, ja, ja.
Na, an Tagen, wenn man müde ist
und
einfach sowieso von allem gerade genervt, dann so,
ich
will einfach meine Show machen und jetzt ist sein Swing, der steht da ein bisschen anders als sonst. So, und bist ja, halt ja. kurz frustriert.
Ja, ja, ja.
Um dann irgendwann so, okay, es ist ja wurscht, ob du jetzt genau auf der 2 immer so stehst, aber ihr seid ein Pärchen, ihr seid in der Lücke und da müsst ihr tanzen und das ist das Bild und das ist die Geschichte und das ja. ist der Faden. Das ist halt dann viel präsenter. Also das war so die Learning Curve, die ich durch diese ja, Positionen toll. Gelernt habe.
Das Gott ist toll. Ja, das ist richtig gut. Wirst du das in Zukunft weitermachen? Denkst du, das wird ein Teil deiner Karriere sein auch?
Ja, vermutlich schon. Aber wenn ich ganz ehrlich bin,
ja.
erfüllt mich das Rollenspiel momentan mehr.
Ja. Ja.
Ganz egoistisch gesprochen ist das so.
Ja, schön. Das ist schön. Das ist unterschiedlich ja. bei Menschen. Glaube ich.
Ich glaube auch, oder? Wahrscheinlich in unterschiedlichen Lebensphasen.
Das ist so.
Also,
ja, absolut, ne? auf jeden Fall.
Also auch zum Beispiel, wenn man sagt, oh, habe ich lieber 8 Shows die Woche und ja. weiß, ich habe Sicherheit oder ja. bin ich lieber an Stadttheater ja. oder bin ich lieber, mache ich lieber Gigs. Ich finde immer, der Sweet Spot ist in der Mischung.
Ja, richtig.
Ne? Weil wenn ich zu lange 8 Shows die Woche nur spiele, dann bin ich ausgebrannt, da kann ja. ich auch nicht mehr.
Ja.
Wenn ich aber nur Stadttheater mache und die ganze Zeit im Zug oder im Flieger sitze, um von A nach B zu reisen, ja. auch irgendwie nicht geil.
Ja.
Also irgendwie so die Abwechslung.
Mischung. Ja. ja, man braucht eine ja. Abwechslung. Total. Und dann, wir haben über Ghost gesprochen. Ja, ich möchte unbedingt über Hamilton sprechen. Ich bin ein solcher Hamilton-Fan der
ich
ersten
auch.
Stunde. Ich habe die CD jahrelang in meinem Auto gehört, bevor es überhaupt
geil.
Nach Deutschland geschwappt
ja,
ist und kannte alles in- und auswendig. Und dann kam es hierher.
Ja.
Und du warst beim Workshop wahrscheinlich, ne? Bootcamp.
Richtig,
oder?
Richtig.
Ja, wie war das?
Ja, das
ja,
war
tell me
ja, das war richtig geil.
Es passt
das
so war, gut ja. zu dir. Ich kann es mir so gut vorstellen.
Also ich
oder?
Hätte,
auch
ja.
in den Kostümen ja. und der Tanz und alles, das Kreative.
Ich hatte auch da eine sehr erfolgreiche Zeit, aber es hat sich leider mit Moulin Rouge überschnitten
ah.
und dann musste eine Entscheidung getroffen werden.
Und du hättest Hamilton auch spielen können. Oh, aber beides toll. Aber oh.
Ja.
Ja.
Aber der Workshop war richtig
ja.
cool. Vor allem, da war auch so... Oh, es war so erfrischend, weil wir vorhin
ja.
über Kreativteam gesprochen
ja.
haben, kurze Haare, Perücken
ja.
und so weiter
ja, ja.
und so weiter. Das war halt so erfrischend, dass da jeder...
Ah, da konntest
jeder,
du ja so na, sein, wie du bist.
Ja, und nicht nur ich, sondern jeder.
Alle. Ja klar, natürlich.
Jeder konnte so sein, wie er ist und das wurde gefeiert.
Ja, ja, das war das Tolle daran.
Ja, und abgesehen davon, die Choreografie ist,
ja.
ist der Wahnsinn.
Ja.
Also jede Bewegung hat
ja.
einen
was
Grund,
zu
warum...
Sagen.
Ja,
ja,
hat was zu sagen,
ja.
genau.
Absolut. Absolut. War Lin-Manuel bei euch beim Workshop?
Nein.
Nein,
dann nicht.
Nein,
nein, nein. Nein, die Associates waren da und haben uns alles beigebracht.
Ach toll.
Aber der Workshop war richtig cool. Also du hattest das Gefühl, du bist schon in den Proben dafür.
Das glaube ich,
ne?
das glaube ich.
Das war im Kervida, im großen
ja,
Studio.
Cool. Ja,
das Studio
in
New York.
York. In New York,
genau.
ja. ja.
Mit allen Requisiten und so. Und
toll.
Wir wurden schon zugeteilt auf verschiedene Tracks. Und
ja.
ein paar Leute waren quasi, ja, swing du mal rein, raus.
Ja.
Wir hatten so, glaube ich, 3 verschiedene Besetzungen von jedem. Das war irgendwie die grüne, die blaue und die rote Besetzung
ja.
und
ja.
so. Und ja, dann konnten wir uns da halt schon, also es war halt einfach wirklich wie, als wärst du in den Proben. Und das Coole daran, finde ich, das Coole daran ist, dass man halt wirklich sich gegenseitig kennenlernen konnte.
Ja.
Ne? Und es war nicht mehr so gebunden auf diese eine Momentaufnahme, wo du unter Adrenalin
ja.
und Nervosität irgendwie versuchst, was zu erfüllen meistens. Bei
ja.
mir leider.
Ja.
Ich versuche nicht zu erfüllen, aber es ist doch, ich versuche
ja.
zu erfüllen.
Ja.
Und in einem Workshop ist es dann halt so geil, weil du... Ja, du bist da mehrere
ja.
Tage in verschiedenen Tagesverfassungen und kannst dich halt wirklich
ja,
das
ist eigentlich perfekt,
kennenlernen.
Oder?
Ja.
Eigentlich perfekt. Eigentlich müsste man immer so besetzen. Ja,
ja.
über
das ist
so
natürlich zeitaufwendig.
Ist ja,
ja.
ja, natürlich teuer dann, aber eigentlich ist es toll. Richtig toll. Und dann kam Moulin Rouge.
Ja.
Ja, so.
Also.
Da müssen wir jetzt richtig so einen Scheinwerfer anmachen.
Ja.
Und ich muss dir gestehen, zu meiner Schande, ich habe es noch nie gesehen. Das ist ganz komisch. Ich habe aber so viel mitgekriegt,
ja,
natürlich,
ja, ja.
Bei Instagram und wo es im Fernsehen lief. Ich habe schon eine sehr genaue Vorstellung. Ich habe auch schon mit Leute gecoacht, die da gespielt haben. Aber ich habe es nicht gesehen. So, tell me
How
everything.
How dare you?
Schlimm, ne? Schlimm. Es kommt jetzt nach Hamburg. Ich hoffe, da muss ich sehen. Da möchte ich auch coachen unbedingt
ja,
in
ja,
Hamburg
ja.
bei Moulin Rouge. Aber erzähl mir, wie hast du die Rolle bekommen? Du warst Nini. Wie ist es gewesen?
Mhm, ich war Nini. Ich war erstmal eigentlich eingeladen als Cover. Ich war eingeladen als Ensemble mit Cover.
Mhm.
Und muss, also ich dachte, ich wäre viel zu jung für die Rolle.
Ja.
Ich wäre viel zu jung, eh nicht so passend, aber gut. Man gibt halt ja eh sein Bestes.
Ja, klar.
Ne? Eh klar. Und relativ schnell wurde ich aber mit Vinny auch zusammengekappelt. Ja. Wir hatten einmal so eine Audition auch nur zu zweit.
Vinicius Gomez.
Genau. Ja. Der war ja mein Gegenpart in der Show. Und es hat sich dann schon rauskristallisiert, okay, es geht um Erstbesetzung.
Okay, ja.
Aber auch da, es war sowohl in der Audition als auch in den Proben, ich weiß noch ganz genau, ich glaube nach der ersten Probenwoche hat Justin Levine, der die musikalische Leitung gemacht hat, musikalische Leitung, der ist eigentlich, der hat die Musik gemacht, für die Musik verantwortlich.
Ja.
Hat gefragt, als wir so eine Lady M Musical-Probe hatten, ja, wie geht's euch denn so? Und ich war den Tränen nahe, weil ich auch gesagt habe, oh, es ist so refreshing, weil ich das Gefühl habe, ich bringe alles mit, was das hier braucht und nicht, das liegt so gerade außerhalb von meiner Wohlfühlzone, von meinen technischen Skills, sondern es liegt so genau drauf und ich kann einfach in dem aufgehen, ohne irgendwie den Stress zu haben, da sind aber deine Linien nicht schön genug oder der Ton, da braucht es mehr Obertöne oder keine Ahnung, das sind Gedanken, die ich immer in meinem Kopf habe. Und das war da halt so geil und bei der Audition auch schon. Kleine Hemmschwelle hatte ich da auch, kann ich mich erinnern, um loszulassen.
Ja.
Das war in einem Coaching mit Andreas Bongert wieder mal.
Ja, ja.
Okay. Mein Audition-Coacher.
Ja, cool.
Wo der auch mal meinte, AK, du kannst jetzt nicht schüchtern sein, du musst jetzt raushauen.
Ja.
Und dann habe ich auch, ich weiß, in der Audition mich, glaube ich, auf den Boden gewälzt und Sexy Dance gemacht.
Wirklich?
Ja, aber ich dachte, die Rolle
verlangt das,
muss es, also da muss man zeigen, keine Hemmung, Vielleicht ist es too much, aber zumindest wissen sie, okay.
Okay, sie ist bereit.
Ja.
So.
Genau.
Ja, und dann? Ja.
Ja, und dann... Meinst du dann nach der Audition?
Also,
oder
genau. Also du hast so stark performt bei der Audition.
Ja, und dann haben wir ewig nichts gehört. Oh, dieser Audition-Prozess hat sich ja in die Länge gezogen.
Okay.
Boah, ich weiß gar nicht mehr. Die erste Audition, warte mal, wie war denn das? Während des Hamilton-Bootcamps hatten wir auch diese Auditions. Weil ich weiß noch, ich habe bei Wicked gespielt und ich musste die ganze Zeit herumfliegen und koordinieren. Wie kann man da jetzt freikriegen? Weil ich habe auch noch währenddessen... Hairspray gemacht in Nürnberg.
Mhm.
Genau, das war eine richtig crazy Zeit auch.
Okay.
Und die Auditions von Moulin Rouge waren immer mit sehr viel Pause dazwischen. Und du dachtest, okay, bin ich jetzt noch im Rennen
noch drin
oder nicht?
Oder
weiß
so.
Nicht. Wir mussten halt irgendwie da intern, glaube ich, einfach irgendwas noch organisieren oder vielleicht Rücksprache halten mit diversen Teams.
Lief es schon woanders vorher? Lief es schon in London oder in New York?
Also in New York, ja.
Ja, ja.
Und dann... Australien und London hatte schon offen, wobei, nee, zu dem Zeitpunkt, als wir Audition gemacht haben, nicht, weil London hat kurz vor uns Premiere gehabt. Und wir waren die erste Version, die nicht englischsprachig war.
Ah, wow.
Mhm.
Ja, cool. Mhm.
Also das heißt, ich glaube, es gab New York, es gab die Tour, es gab Australien und London. Das heißt, wir waren die fünfte Company von Moulin Rouge, die eröffnet hat. Ja, dann habe ich das wirklich gekriegt. Ich kann es gar nicht glauben.
Ja.
Ich konnte es damals auch nicht glauben. Ich versuche gerade, mich zu erinnern.
Wie der Anruf kam, wie der Moment war.
Den habe ich aus meinem Gedächtnis verdrängt.
Ach, krass.
Kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Ja, also dann kam eine sehr heiße Verhandlungsphase, natürlich wie immer.
Ja.
Weißt du, darüber darf man nicht sprechen.
Hast du immer selber verhandelt in deinem Leben oder hast du dich für dich verhandeln lassen?
So und so.
So und so.
Genau. Ich hatte verschiedene Agenten. Ich hatte Leute, die mir auch nur einmalig verhandelt hatten.
Ja, cool.
Dann habe ich Leute, mit denen ich unter Vertrag war, länger aufgebaut habe. Dann irgendwann habe ich gesagt, eigentlich will ich auch wissen, was da so abgeht. Ich verhandle jetzt selber.
Ja.
Dann habe ich eine Zeit lang selber verhandelt.
Ja.
Genau. Rate ich irgendwie auch jedem, sich da auszuprobieren und zu gucken, was für einen am besten funktioniert.
Ja, absolut. Absolut. Und dann habt ihr, dann hast du es gehabt und dann habt ihr geprobt.
Ja, dann haben wir angefangen in Düsseldorf zu proben.
Ja.
Habe ich mir einen Stress gemacht.
Wirklich?
Ja, ich wollte immer, bin ich eh dreckig genug? Ist es intensiv genug? Ist es?
Ja.
Und es ist ganz lustig, weil zum Beispiel, ich erinnere mich, wir haben Bad Romance, Opening 2. Akt, haben wir halt gelernt und dann relativ bald danach hatten wir schon so einen ersten... Durchlauf vom zweiten Akt, aber aha, so Stop and Go, ne? Mal gucken, die Teile so zusammenfügen. Und dann kam das Feedback aus dem Raum, war so, oh mein Gott, das ist so heiß, das ist so innig. Das
okay.
So, und ich so, das fühlt sich so technisch an.
Okay.
Und ein paar Kollegen haben Fotos gemacht und dachte auch, okay, das sieht richtig krass aus.
Wie cool.
Aber ich weiß nicht, wie Vinny das wahrgenommen hat,
ja, ja,
aber ich glaube, ähnlich wie ich, das ist eigentlich gar nicht, das ist überhaupt nicht mit
ja,
Sexualität gefüllt in der Ausführung.
Ja.
Es
ja,
ist halt mit, es ist intensiv,
ja,
aber es war sehr, wie soll ich sagen, es hat sich fast technisch eigentlich angefühlt.
Ja.
Und ich fand es total spannend, dann auch zu sehen, okay, so krass,
wie es
wirkt nach
ja,
außen.
Total interessant. Ja, ja, interessant. Erzähl mir ein bisschen über die Rolle. Wer ist Nini? Wie ist sie? Ich kenne das Stück zu wenig.
Alright.
Ja.
Also Nini ist ja eine der wenigen Rollen, die auf einer echten Figur basiert ist.
Aha.
Mhm. Nini Legs in the Air, oder ich weiß nicht, auf Französisch, irgendwas mit en l'air.
Ja.
Jean Bonlaire.
Irgendwas.
Nee, irgendwas.
Ja.
Also die Tänzerin gab es tatsächlich.
Aha.
Allerdings, ich habe versucht herauszufinden,
ja,
über ihr Leben. Es ist, also ich habe sehr wenig Literatur zu ihr gefunden.
Aha.
Aber innerhalb des Stücks ist es so, also es gibt eben den Club des Moulin Rouge,
mhm,
und Siedler ist ja der Leiter des Clubs, mhm, sozusagen. Und die Idee ist, dass die vier Lady M's,
ja,
sind so quasi im Rang die Nächsten, die ihm helfen, das Ganze zu leiten.
Aha.
Und dann eben, und das Ensemble auch so ein bisschen mitmanagen.
Aha.
Und da war Nini zum Beispiel eher so die Dance-Captain-Funktion quasi,
aha,
die Tänzer im Moulin Rouge auch anstellt, die mit choreografiert für die Nummern,
ah, ja,
die da
ja,
aufgeführt werden. Das ist ihre Funktion im Club. Und sie selber als Charakter ist, sie wird immer beschrieben, dass sie eigentlich der Star des Clubs sein könnte. Also sie hat alles,
ja,
was es braucht, um
ja,
der Star des Clubs zu sein, aber sie hat halt kein Herz.
Wirklich?
Und sie, ja, und sie ist, sie hat keinen Filter und haut immer quasi, drückt immer jedem einen rein.
Interessant.
Genau. Einfach die Wahrheit knallt sie auf den Tisch.
Aufgrund ihrer Biografie oder weiß man nicht?
Aufgrund ihrer Charakter, also ich
okay,
habe mir da natürlich dann eine Geschichte,
ja, ja,
dazu
klar,
gebaut,
natürlich,
woher das kommt und
ja,
warum
ja,
sie
ja,
so ist, wie sie
ja,
ist.
Ja.
Aber genau, und das ist eben, sie ist die Neiderin auf die Hauptrolle.
Aha.
Und sie lässt es die Hauptrolle, also Satin ist
ja,
der Sparkling Diamond.
Ja, ja, ja,
genau.
Ja, genau.
Sie lässt es Satin auch spüren.
Ja.
Allerdings, was ich ganz schön finde in der Musical-Adaption
ja,
im Vergleich zum Film, ist, wenn es dann drauf ankommt, dann halten die Frauen doch zusammen.
Aha, gut.
Weil im Film ist sie diejenige, die die Affäre verrät.
Aha.
Mhm.
Ah,
und dann
okay,
quasi das ganze Kartenhaus zum Zusammenstürzen
zusammen,
okay, bringt.
Und das ist auf der Bühne nicht so?
Nee.
Ah, okay, gut. Interessant.
Da gab es doch noch mehr Frauenpower.
Ja, schön. Schön. Und hattest du Freiheit, wenn du sagst, du hast dir deine eigene Story überlegt? Das konntest du machen für dich selber oder mit dem Regisseur, Regisseurin zusammen? Oder hast du so Infos gekriegt und hast dir das dann selber zusammengesetzt?
Ja, also wir hatten Rollengespräche.
Ah ja.
Mhm. Mhm. Rollengespräche tatsächlich auch mit Alex Timbers, mit
mhm,
dem Regisseur. Der war erst, als es wirklich Richtung Premiere
mhm,
ging, ist er angereist nach Köln. Aber wir hatten diese Rollengespräche digital mit
ihm. Ah ja, wow.
Mhm. Und mit
mhm,
den Associates, die da waren.
Ja.
Natürlich. Genau, und da haben wir schon mal unsere ersten Ideen ausgetauscht und die haben uns halt auch Fragen zu den Rollen gestellt und
ja,
so. Und auch als wir angefangen haben, die Szenen zu arbeiten, haben wir die tatsächlich erstmal am Tisch gearbeitet
ja,
und durchgesprochen und gesagt, wie könnten wir denn gedanklich von A nach B kommen, warum
ja,
ist die Rolle so und so. Weil was wir halt schon auch noch hatten, ist die, ich sage es jetzt in Klammern, Freiheit der
ja,
Übersetzung.
Ah ja.
Also es war ja die erste Fassung, die übersetzt
ja,
wurde. Und ich fand das eigentlich ganz cool, weil man konnte über die Bedeutung der Wörter halt wirklich
ja,
diskutieren und
ja,
nachdenken und sich auch mit dem Übersetzer austauschen
ja,
und fragen, aha, und wie kamt ihr zu dem Satz? Und
ja,
dadurch formt sich ja auch die
total,
Rolle von wie sie spricht.
Total, total. Toll.
Ja, das war ein cooler Prozess. Und mit Winnie, also Winnie und ich kannten uns davor schon, wir haben sowieso gleich von Anfang an haben wir genau connected und gesprochen, wer sind die Rollen für uns, wie sehen wir das, wie sehen wir auch unsere Relationship zueinander im Vergleich zu anderen.
Ja.
Warum teilen wir oder warum ist diese Sequenz unserer Beziehung in der Show verankert, ne? Und nicht ein anderer Teil der Beziehung, also die Rollen kennen sich ja vorher und nachher auch.
Stimmt,
also das Leben geht ja weiter. Ne?
Warum ist jetzt gerade dieses Fenster zu sehen?
Ja, genau.
Schön.
Solche Sachen. Total spannend.
Total.
Habe ich dann auch weiter, wir hatten ja teilweise immer noch mit, das war tatsächlich Corona. Wir hatten mit Corona noch zu kämpfen.
Ah, ja.
Und zwar als die Previews angefangen haben.
Ah.
Also zum Beispiel, ich habe meine Previews gar nicht spielen können, weil ich positiv auf Corona getestet habe.
Okay.
Und dann ist meine Freundin, die Vicky, ohne Proben ganz brave in die Rolle gesprungen.
Oh, wow.
Ja. Crazy. Und eben bei der Winnie ist auch ausgefallen. Also es sind einige Leute ausgefallen, wodurch dann die Cover nachrücken gerückt sind.
Ja.
Und ich fand es aber, also es war natürlich keine Proben, so okay, komm, wir machen das jetzt gemeinsam, wir schaffen das, so crazy. Aber gleichzeitig auch ganz geil, weil dann habe ich mit denen halt auch gleich die Gespräche geführt und gesagt,
stimmt,
wie siehst du denn eigentlich die Rolle? Wie findest du unsere Beziehung zueinander?
Ja.
Und wie, weil ich auch gesagt, wir müssen ja das nicht so machen, wie Winnie und ich das verstehen.
Ja, cool.
Wir können das ja,
und war es mit jedem dann anders auch?
Ja, tatsächlich.
Ja, toll. Das ist toll. Richtig toll für dich als Schauspielerin, eine Freude.
Richtig cool.
Na klar.
Es gab auch, als ich auf der Tour war, ein Cover, was ich als relativ jung empfunden habe. Also er ist auch jünger als ich.
Ja.
Und sonst waren die Santiagos meistens älter als ich. Stimmt gar nicht. Pascal? Wie alt ist Pascal? Pascal, wie alt bist du?
Schick uns eine Nachricht.
Ich glaube aber jünger als ich.
Okay.
Also der hat das auch so jugendlich gespielt, wo ich auch gemerkt habe, oh, das macht was mit meiner Rolle. Okay,
total.
Warte, lass mich das kurz ein bisschen anders interpretieren, die ganze Geschichte. Aber es ist voll geil.
Das ist toll.
Ich hatte auch manchmal Tage, bei 8 Shows die Woche, du musst das ja spannend
gestalten.
Ja,
natürlich, lebendig halten, klar.
Und dann hatte ich auch Tage, da war ich, also jetzt glaube ich, ist Nini in Tschechien aufgewachsen.
Ah, wie toll.
Ich weiß, mein Papa hat mir irgendwann, ich glaube unsere Familie ist, aber damals, als sich die Grenzen noch so verschoben haben, so oft, waren wir irgendwie haben wir weit entfernte tschechische Wurzeln.
Ja.
Und da habe ich gedacht, heute kommt sie aus Tschechien.
Toll.
Wie würde sie sich da verhalten?
Wie toll!
Natürlich
wie
total toll. Stereotypisch.
Ja,
ne?
Ich
habe keine Ahnung. So.
Ja.
Aber solche kleinen Aufgaben baue ich mir halt regelmäßig immer wieder rein.
Ganz fantastisch.
Weil sonst kommt der Autopilot.
Ja, natürlich, klar. Und dann ist es nicht mehr echt in dem Moment.
Ja,
ja, toll.
Wobei, womit ich zu kämpfen habe, da bist du ja die richtige Adresse.
Ja, sag mal.
Ist aus dem Sprechrhythmus rauszukommen mit dem Autopiloten.
Ja.
Das fand ich so schwierig. Und ich habe die Sophie Berner hat Satin gespielt.
Ja.
Und die ist tolle Schauspielerin.
Okay.
Und die macht auch, die kann verschiedene Farben, die ändert das ab. Die ist so lebendig in der Sprache.
Ja.
Und so für mich, für mein Empfinden so frei. Und mit der habe ich auch viel gesprochen, auch wegen, wir haben eine kleine Szene zusammen.
Ja.
Aber da war auch, da kam ich so aus dem Trott nicht raus und dann sagt sie, ja, veränder mal die Temperatur, mach das mal kühler und so.
Ah,
und ich weiß, hatte ich das Gefühl, ich war total mutig.
Ja, ja, ja.
Und hab's ganz anders gemacht. Sag ich, na, wie fandst du es heute?
Ja, so wie immer.
Oh nein!
Okay.
Also da tue ich mir wirklich schwer.
Ja.
Aus der Melodie
rauszukommen.
Aus der Melodie rauszukommen.
Ja.
Und auch aus der Betonung.
Ja, ja, gut, das ist dann so eingeschliffen, so stark. Ja. Da muss man wahrscheinlich mit den Bildern noch stärker gehen und die noch stärker sehen oder so. Interessant. Oder halt abnehmen auch.
Ja. Was ganz spannend war, das war immer wieder die Notes, die ich gekriegt habe für die Rolle, ist, das war generell, ich war oft zu nett oder zu mitfühlend.
Ja.
Musste das kühler spielen.
Ja.
Bis es dann war, aber jetzt hat man das Gefühl, dir sind alle scheißegal. So, du musst schon noch deine Mitmenschen also lieben, auch wenn du es nicht zeigen kannst. Ne?
Ja,
so.
Dann könntest du mehrere Schichten spielen.
Ja. Und dann ist es wieder, also es war immer so, versuchen die Mitte zu finden
total
zwischen diesen beiden Extremen.
Ja, toll.
Aber es ist eh so krass, weil wenn man 8 Shows die Woche spielt, dann fragt man sich ja irgendwann, was ist eigentlich jetzt die Natürlichkeit?
Ja.
Weil am Anfang findet man es noch so, ne?
Ja.
Dann hat man irgendwann das gefunden, was für einen funktioniert und wie man es irgendwie spürt und interpretieren möchte. Und dann macht man zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, immer so einen natürlichen Arm, wie ich ihn jetzt gerade hier gemacht habe.
Ja, ja,
und
ja.
Irgendwann denkst du, aber dieser Arm, der ist ja nicht genug. Ich glaube, ich muss ja einen größeren Arm machen.
Ja.
Und dann, ne, dann analysierst du alles und machst plötzlich ganz unnatürliche Sachen.
Ja.
Aus Angst, dass es, also bei mir ist es aus Angst, dass es sich sonst nicht liest oder
ich verstehe das.
Fühle ich es eh genug? Habe ich es eh genug gefüllt mit den Bildern und so?
Ja, ja.
Aber
ich verstehe das. Ich glaube, was einem immer sehr helfen kann, ist, dass man wirklich beim Gegenüber ist und sehr eigentlich mehr zuhört als selber seins. Also mehr reagiert und dann vielleicht sich der Arm ändert oder keine Ahnung, was passiert. Oder?
Naja, stimmt.
Das ist ja immer die Herausforderung. Im Moment eigentlich ist ja der Hauptjob ist ja, dass wir im Moment sind. Oder?
Ja. Aber ich glaube, na gut, vielleicht geht das auch Hand in Hand. Weil ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist halt manchmal auch so, wenn es für den Schauspieler total erfüllend ist, ist es vielleicht nicht fürs Publikum
das
erfüllend.
Sowieso.
Also diese Diskrepanz gibt es ja auch
das
noch.
Das gibt es auch. Das Wichtige, das Publikum weint, als dass du weinst oder diese Sachen.
Genau. Und dann quasi, okay, ich bin beim Gegenüber, aber... Also ich bin da, ich will es immer voll fühlen.
Ja, verstehe ich total.
Ich will es immer voll fühlen, aber man muss es halt nicht immer voll fühlen. Und dann manchmal, wenn man es voll fühlen will, ist auch so, dann lässt du wieder riesen Pausen.
Ich weiß.
Und dann geht der Speed raus. Also dann hört dir auch keiner mehr zu, weil alle einschlafen, weil du 500 Stunden wartest, damit
du
es fühlst.
Alles gefühlt hast. Das stimmt. Das ist, das ist so viel gleichzeitig.
Ja.
Ja, ja, man darf nicht selber im Gefühl hängen bleiben, das Gefühl soll beim anderen ausgelöst werden, aber trotzdem musst du es fühlen, aber nicht drin dich verlieren.
Und da kommt die Wichtigkeit der Dance Captain und der Abendspielleiter zur Sprache.
Ja, die ein bisschen das in der Hand behalten.
Richtig, da habe ich nämlich auch ein bisschen in meiner Karriere gebraucht, das zu checken, wie wichtig diese Funktionen sind, dass sie dein Spiegel sind.
Ja, und total.
Notes natürlich nichts, du machst was
sind.
Falsch, so sind, sondern einfach Teil der kreativen Arbeit.
Total, total. Aber dafür brauchst du gute Leute, die deine künstlerischen Leiter sind. So. Mhm. Aber dann finde ich das total. Weil die dann halt das von außen sehen.
Ja.
Und dann auch sehen können, wenn du jetzt dich zu sehr irgendwo reinwurschtelst, weil du denkst, jetzt ist die große Emotion. Und der kann sagen, nein, es reicht weniger, es reicht 10% weniger und dafür mehr zum Partner oder was auch immer.
Ja.
Das ist ein Riesenluxus eigentlich, wenn man das hat. Eigentlich, ne? Ein Spiegel von außen. Toll. Oh, schönes Gespräch. Mm. Sag mir mal, wie lange warst du in Köln bei Moulin Rouge?
Uff. 2 Jahre?
Ja.
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 Das war so ein langer Vertrag. Noch nie in meinem Leben habe ich so einen langen Vertrag unterschrieben. Ja.
Okay, von vornherein sozusagen, weil der schon auch, das ist ungewöhnlich. Mhm. Sonst ist ja immer ein Jahr.
Ja, so ungefähr ein Jahr.
Stimmt.
Und da war.
Gleich 2 Jahre erst.
Mhm.
Und war klar, dass das so ein Erfolg würde? War das den Machern klar?
Natürlich.
Ja. Das ist ein Mega-Erfolg, oder?
Es ist, ja, aber weil es auch ein Musical ist, was es so in der Form
nicht
selten gibt.
Auch durch diesen Raum, der so
richtig
gestaltet ist.
Und also wie sie das Theater in Köln gestaltet haben, das ist der Wahnsinn. Du musst da eigentlich
Ich muss.
Ich bin sehr gespannt, wie es in Hamburg jetzt dann wird.
Ja, ja, ja.
Weil ich glaube, in keinem anderen Theater, ich war jetzt natürlich nicht in allen Theatern, wo Moulin Rouge spielt, deswegen kann ich das nicht zu 100% sagen, aber ich habe das Gefühl, dass keines so ausgiebig umgestaltet wurde wie der Dom in Köln.
Wahnsinn.
Weil von der Sekunde, wo du das Foyer betrittst, bist du im Club.
Toll, ja.
Und wir hatten dann zum Beispiel immer, jetzt weiß ich gerade nicht, ich glaube, 1 Stunde vor Einlass, stand ein Flügel im Foyer und hat immer Live-Piano gespielt.
Oh, wie schön.
Dann gab es natürlich schon diverse Bars. Es gab eine Schaukel, so wie Satine die Schaukel hat. Es gab einen kleinen Love-Elephant.
Ja, wie schön.
Ja.
Wie schön. Und waren auch Darstellende schon im...
Vorne noch nicht.
Vorne noch nicht.
Das war dann im Saal.
Aber im Saal war. Man kam rein und es waren schon Leute, die das ist ja sowas Schönes.
Genau.
Ja.
So Pre-Shows, finde ich, ist eh jetzt im Trend. Machen immer
ist ja bei und Julia war das
Shows.
Auch.
Ja, genau.
Ja, es war Schönes.
Ja, ist cool.
Ja, finde ich cool.
Und dann das Set von Moulin Rouge geht halt auch, also die Bühnenkante ist gerade nicht rund, aber es verspielt sich quasi in den Raum hinein.
Ja, durch die Logen auch, die da sind, ne?
Ja, und es gibt dann, also im großen Set, gibt es immer eine Windmühle auch auf einer Seite, den großen Elefanten auf der anderen Seite. Dann gibt es unten wie so, sind das Logen, so kleine Ausschnitte, wo zum Beispiel auch in der Pre-Show bei uns der Clown war da einmal drin.
Ah ja, cool.
Und dann gibt es eine Bar auf der Bühne, die auch bespielt wird.
Ja.
Und natürlich viele Aufgänge durch das Publikum auf die Bühne zu kommen und so. Und vorne natürlich die Passerelle.
Ah ja.
Und dann gibt, also das ist wie, wie kann man sich das vorstellen, wie ein T, aber das T ist quasi verbunden zur Bühne. Das heißt, du hast zwei so leere Räume, wo Publikum sitzen kann.
Ah, okay. Mhm,
das sind die Kankan-Tische.
Oh, cool.
Und da wirst du auch bewirtet.
Die sitzen also in dann den wirklich im Moulin Rouge drin.
Ja, die sitzen im Moulin Rouge drin und wirklich kleine Tische mit einem Lämpchen obendrauf. Und die Bühne öffnet und schließt sich halt immer während der Show, damit die Leute raus und reingehen können. Ne? Und dann, wenn die Show aber läuft, ist es zu, damit wir den Steg wirklich voll bespielen können.
Ah ja, klar. Ja.
Genau, also da bist du wirklich mittendrin im Geschehen.
Toll, beste Plätze.
Ja,
kann man das sehen, wenn man bucht?
Ja, natürlich.
Kankan-Tische heißen die dann.
Kankan-Tische. Cool. Und was es auch gibt, die erste fußfreie Reihe ist die Diamond Row.
Ja.
Die haben auch so kleine Tischchen, es ist nicht ganz so exklusiv wie vorne.
Ja.
Aber die kriegen auch Bewirtung.
Ja, toll.
Vor der Show und während der Pause.
Toll.
Und das ist halt schon ein ganz anderes Erlebnis.
Ja, natürlich, total.
Und auch in der Performance her, also von der Performance her, war das auch neu für mich, wirklich so direkt das Publikum anzuspielen jeden Abend.
Ja, stimmt.
Weil sehr oft ist die vierte Wand ja zu.
Ja.
Aber da, wenn
ist
wir,
offen.
Wir richtig. Also wir wechseln ja zwischen Performance-Nummern im Club.
Ja.
Zum Beispiel das Opening ist, wir sind im Club.
Ja.
Und dann wird ja die Geschichte erzählt. Ja. Da geht die vierte Wand schon zu.
Genau. Ah, ja.
Aber es wechselt halt zwischen
Toll.
Diesen beiden Elementen die ganze Zeit.
Toll.
Und im Opening zum Beispiel, da geht es halt nur, als Lady M, wir hatten ganz viel, also genau, die Bühne und dann gibt es die Shells, heißen die, seitlich, was sich dann noch weiter in den Raum rein bewegt. Und da hängst du halt oft ab und kannst mit den Leuten... Also ich habe immer gequatscht mit denen auch.
Wirklich?
Ja. Guten Abend, hallo. Wie geht's Ihnen heute?
Ach toll.
Schick sehen Sie aus.
Ja, cool. Und du hast ja, wir haben vorhin gesprochen, dass du sehr sexy getanzt hast.
Mhm.
Und ich habe auch Bilder gesehen von deinem Kostüm. Es war ja sehr, sehr sexy. Musstest du da reinwachsen? Oder ist das eigentlich, man würde denken, als Tänzerin ist das normal, aber...
Weißt du, was lustig ist?
Ja.
Es fühlt sich überhaupt nicht nackt an. Ich weiß, wir sind sehr nackt und manchmal, ich vergesse das auch immer wieder, bis ich dann irgendwann nochmal wieder den Tanga hinten sehe, denke, es ist wirklich nur dieses kleine Stückchen Stoff.
Ja.
Aber du hast drei Schichten Strumpfhosen an.
Ah ja,
also
drei?
Ich fühle mich, als wäre ich in einer normalen Leggings.
Total.
Also ich vergesse total, dass ich so nackig wirke nach draußen.
Ich glaube, und das ist, ich finde interessant, darüber zu sprechen, weil viele Leute, wenn ich mir Jennifer Lopez vorstelle, wie sie oft auftritt, auch so mit Glitzer und sehr ausgeschnitten und so, und dann sehe ich, aber ich sehe dann immer diese ganzen Strumpfhosen, die sie anhat.
Ja, ja.
Denke, für sie selber fühlt es sich wahrscheinlich nicht so nackt an, wie es für uns aussieht.
Ja.
Ne? Und so war das bei dir auch.
Ja.
Ja. Ja, cool. Und hattest du deine eigenen Haare? Oder hattest du eine Perücke?
Nee, ich hatte Perücke,
Aber die sah so cool aus.
Ja. Naja, ich hatte ich habe ja privat eigentlich die gleiche Haarfarbe wie Nini.
Ja, ja, genau.
Ja,
cool. Und bist du dann, wie ist das dann weitergegangen? Bist du dann direkt aus Köln in die USA gegangen?
Also,
oder hast du noch was dazwischen gemacht?
Nee, ich bin dann direkt gegangen.
Krass.
Aber das war auch, das war krass. Also dieser New York-Traum ist ja, wie gesagt, seit Jahren in meinem Leben.
Ja.
Und habe ich immer wieder mal mehr, mal weniger verfolgt.
Aha.
Und da habe ich irgendwie gewusst, okay, ich bin jetzt in meinen 30ern.
Ja.
Aber irgendwie habe ich für mich so entschieden, ich will das jetzt machen, weil sonst, glaube ich, mache ich es. Sonst habe ich halt immer den Traum.
Ja.
Aber man muss es halt auch mal machen.
Klar.
Weil sonst sage ich immer nur, oh, das wäre doch mal schön.
Ja.
Und also es gibt da eine ganz, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Erzähl, wir haben Zeit, ich lehne mich zurück.
Okay, also ganz lange Geschichte. Dieser New York-Traum ist riesig. Und ich habe seit Jahren die Green Card Lottery gespielt. Das heißt Diversity Visa Program, was es jedes Jahr gab, wo du dich bewerben kannst und da werden einfach...
Kenne ich schon aus meiner Jugend,
aufgrund,
das gibt's schon ewig.
Ja, genau. Ja, ja, ja. Und aufgrund von, je nachdem, wie viel... Leute eingewandert sind von den verschiedenen Ländern, gibt es einen Prozentsatz an Gewinnern, die gezogen werden und so weiter und so weiter. Und ich habe das tatsächlich gewonnen.
Was?
Während ich bei Monaco
war. Was?
Ja. Ich habe das gewonnen. Gewonnen heißt aber, du kriegst dann eine E-Mail, dass du ausgewählt wurdest für Further Processing. So, das heißt, okay, du kriegst die Chance, deine Sachen einzureichen, ja. Und du kriegst da eine Nummer zugewiesen.
Okay.
Und meine war EU 32.127.
Okay.
Und dann noch irgendwas XY, bla bla bla.
Okay, okay.
Und ich also, krass, okay, alles ausfüllen, du musst halt natürlich alles belegen, ne? All deine Wohnadressen, wo du jemals warst.
Ja, also, klar.
Hat ganz schön gedauert, das alles zusammenzukriegen, alle deine Arbeitgeber, alles, also du musst alles
wenn vorlegen.
Du, weil du ja einwandern willst, dann wirst du wirklich natürlich auf jede Zelle geprüft.
Ja.
Und dann gibt es einen Bulletin, wo die das immer veröffentlichen, also ich sollte nochmal kurz erklären. Das Steuerjahr ist ja immer Oktober bis Ende September.
Ja.
Anfang Oktober bis Ende September. Und du kannst dich im Oktober immer bewerben für dieses Visum.
Ja.
Und dann wirst du im Mai benachrichtigt. Du wirst nicht benachrichtigt, du musst selber checken. Aber im Mai gibt es dann die Ergebnisse, wer ausgewählt wurde. Und dann hast du bis Ende September Zeit, alles einzureichen.
Okay.
Um dann im Folgejahr, also du spielst ja immer zwei Jahre im Voraus.
Dort arbeiten zu können.
Dort, genau, dann einwandern zu können. So, das heißt, ich habe jetzt im Mai gecheckt, okay, ich bin gewählt worden, also alle meine Sachen eingereicht. Und dann habe ich diesen Bulletin verfolgt, wo jeden Monat veröffentlicht wird, wir bearbeiten jetzt alle Case Numbers bis EU 15.000 zum Beispiel.
Ja.
So. Und dann weißt du ungefähr, wann du dran bist. Ne?
Ja.
Also meine Sachen habe ich schon alle ins Amt geschickt, die lagen schon alle in Kentucky.
Aha.
Aber das ist halt, wann wird das bearbeitet? Und dann, Eva, ist es die ganze Zeit auf 30.000 stehen geblieben.
Oh nein, und, ich dachte schon, und du warst bei 30.000 was? 100?
Ich war 32.000.
32.000, oh.
Und dann im August
springt
es rauf auf 32.000. Ja, und ich habe gefeiert und die Vicky, meine Mitbewohnerin, kam in die Küche und ich, oh mein Gott, Vicky, es ist raufgegangen auf 32.000, ich kann es nicht glauben.
Ja.
Und sie schaut mich an und sagt, ja, aber bist du nicht 32.127?
Oh nein, stimmt, also noch gar nicht.
In der Aufregung vergessen.
Ja.
Naja, und der Cutoff war bei 32.000, sie sind nicht mehr raufgegangen. Das heißt, mein Gewinn wurde nicht bearbeitet.
Wurde nicht bearbeitet, das heißt,
und
du hast keine Green Card bekommen.
Nee, das neue Steuerjahr hat angefangen und dann werden natürlich die Gewinner vom nächsten Jahr bearbeitet.
Dann hast du wieder die Lotterie gemacht? Nein.
Na klar.
Achso, ja.
Spiele ich immer. Jetzt gerade ist sie ja offiziell pausiert.
Ach, bestimmt. Ja, das passt. Ja.
Ob sie nochmal zurückkommt, wird sich zeigen.
Ja, bei einem neuen Regierungswechsel.
Aber ja, ich spiele. Also die Kosten, um sich da zu bewerben, ist nur, dass du ein aktuelles Passfoto machen musst. Also
okay.
Das kostet ja nichts.
Ah, oh, okay, gut.
Du musst da auch, um dich zu bewerben, für alle, die es interessiert, musst du eigentlich nur, ich glaube, nur deinen Namen, deinen Geburtsort angeben und ein Foto einreichen.
Oh.
Also wirklich nur so deine Basic-Daten.
Es gab einen
und ein
Film,
Foto.
Der hieß Green Card. Kennst du den?
Nee.
Den gab es in meiner Jugend, ein Liebesfilm. Green Card auch zu dem
Thema. Da ging es ums Einwandern.
Ja, mit wem war denn der? Nicht Julia Roberts, aber so jemand aus der Kategorie. Ich muss das mal googeln später. Green Card. Da ging es um das Thema.
Also alle meine Träume wieder zerschmettert.
Ja, okay.
Dann war ich erstmal so, oh, okay.
Das war, während du in Köln gespielt
während
hast.
Während ich in Köln gespielt habe, ja.
Dann warst du nicht verlängert. Oder du hast
sehr traurig. Ja. Na, wir sind noch weit weg von der Verlängerung. Wir sind mitten im Vertrag. Verlängerung ist noch gar nicht auf dem Tisch.
Nicht geklappt, ja.
Genau, und dann ist die Überlegung gut. Also es gibt ja, man kann ja auch ohne ein Arbeitsvisum kriegen.
So
da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Gut, mache ich das doch weiter. Dann hatte ich aber irgendwie den Drive auch nicht so.
Ja.
Ich war irgendwie entmutigt in dem Ganzen und habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt einfach darauf vertrauen, dass es so lange ein Traum von mir war, auch wenn ich jetzt gerade sehr enttäuscht bin von allem.
Ja.
Und ich gehe nach New York unter meinem Esther, um zu trainieren, so wie ich es damals gemacht habe. Ich lasse das quasi das gleiche Erlebnis, was ich früher hatte.
Nochmal die 90 Tage. Ja.
Und wenn ich da wieder so inspiriert bin und richtig Bock drauf habe, dann kommt die Motivation auch, dass ich mich bereit mache, um wirklich das Visum anzugehen und all das gecheckt zu kriegen.
Ja.
Und so habe ich das auch kommuniziert, als ich die Verlängerung nicht angenommen habe. Mit dem Grund, dass ich halt gerne in die Staaten gehen will, weil mich das schon seit Jahren reizt und ich möchte das jetzt gerne probieren. Und das meine ich, man weiß ja nicht, wie die Sterne arbeiten, hat dazu geführt, dass sie an mich gedacht haben, als die Rolle frei wurde in den Staaten.
Weil sie dich kannten aus Köln.
Ja. Und dann...
Okay.
Das ist, jetzt sagt ich habe ein random WhatsApp gekriegt. Ne? Ich war gerade in Hamburg, wir sind gerade in die Regio eingestiegen, um meine Stieftochter aus der Kita abzuholen. Ja. Kriege ich eine Nachricht, AK, just so you know, Nini's opening up on the road and we know you're interested in spending some time in the States. Is this something you'd be interested in at all? I just wanted to check, just to make sure to get you in the mix.
Wow!
So, interested? Okay. Hello? Of course.
Oh, Wahnsinn!
Ja.
Okay, und dann musstest du Audition machen oder?
Und dann, ich musste schon auf Englisch noch ein paar Sachen schicken.
Ja.
Das wollten die schon nochmal checken.
Ja.
Aber das ist dann alles relativ schnell
klar,
passiert.
Weil sie kannten deine Leistung, sie hatten dich gesehen, sie wussten von deiner Arbeit in Köln.
Richtig. Und das ist aber alles super knapp zum Ende der Spielzeit dann passiert.
Okay.
Also ich war eigentlich wirklich bereit, quasi Moulin Rouge den Rücken zu kehren, zu sagen, also das war's jetzt.
Und bei Null
erstmal
drüben anzufangen.
Ja, genau,
sozusagen.
Drüben bei Null anzufangen. Und
dann ist das
in
passiert.
Letzter Sekunde kam das plötzlich.
Wie im Film. So eine Wendung.
Wie im Film.
Und dann... Wie war das dann? Wo bist du hingeflogen? Wo habt ihr geprobt?
Ich bin dann, das war alles surreal.
Oh.
Also ich habe dann geprobt erstmal in New York.
Ja.
Oh. Aha.
Lebensziel erreicht.
Ja.
Oder professionell in New York arbeiten.
Ja.
Ja.
2 oder 3 Wochen waren das, die wir in New York geprobt haben. Also das war sehr großzügig angesetzt.
Ja. Waren auch Newbies dabei, die das Stück noch nicht gespielt hatten wahrscheinlich,
Nein,
oder?
Ich habe ganz allein geprobt.
Was?
Ja. Es war nur meine Rolle hat gewechselt. Ich war die Einzige, die neu zur Tour dazugekommen ist, ja.
Ah, interessant. Ja. Die spielten schon.
Ja. Die Tour gab es schon seit 2 Jahren.
Ah, interessant. Und deine Rolle war frei geworden.
Ja, richtig.
Oh, interessant.
Und zwar frei geworden, jetzt muss ich auch einen Shoutout machen, Sarah Bowden, für alle, die sie kennen.
Ja.
Die hat die Rolle vor mir gespielt und ich habe
dann
von ihr übernommen.
Okay, krass.
Voll.
Wow.
Das war richtig cool.
Okay.
Genau, also habe ich in New York geprobt.
Okay.
Es gab eine neue Satine, eine Alternate Satine, die gerade für den Broadway auch geprobt hat.
Ja.
Mit der habe ich dann gemeinsam geprobt.
Ja.
Also unsere Sachen, die Nini Satine Sachen. Und sonst habe ich mit dem Associate, mit ihr geprobt. Und ein ehemaliger Dance Captain von der Tour kam auch noch rein und hat mit mir geprobt.
Ja.
Ein Europäer. Pepe Munoz, wer ihn kennt, sagt dir was?
Nein, mir nicht.
Sagt dir nichts. Hat in Deutschland auch gespielt.
Okay.
Und der hat auf der Tour unter anderem auch Santiago gemacht. Später hat er dann am Broadway auch Vollzeit Santiago gemacht.
Okay, wow.
Der war gerade in New York und hatte Zeit. Der hat mit mir dann die Nini Santiago Sachen halt geprobt.
Oh, wow, wie toll.
Genau. Und es war halt groß beraumt, weil ich glaube, die verschiedenen Produktionen haben ein bisschen andere... Aufteilungen, Stimmaufteilungen auch. Also hier war ich Sopran.
Ja.
Auf der Tour war Nini auch Sopran, deswegen musste ich nichts musikalisch neu lernen.
Ja.
Aber ich weiß, manchmal ist Arabia Sopran und Nini die Mittelstimme. Also
sich
so
haben Sie ein bisschen Zeit
gewechselt hier
eingeplant.
Und da. Genau. Und dann haben wir aber relativ früh festgestellt, es ist
gleich
komplett das Gleiche wie in Köln.
Ja.
Das Einzige war nur, das Tourset ist natürlich nicht so elaborate wie das Set in Köln. Das heißt, der Steg, den ich vorher beschrieben habe,
war
kleiner. Den gab es gar nicht.
Gab es gar nicht, ja.
Ja, weil du müsstest immer
reinbauen.
Aus dem,
das funktioniert
aus dem,
nicht.
Aus dem Zuschauerraum die Sitze rausnehmen und
Ja.
Das heißt, es ist wirklich das Set so adaptiert, dass es wie in eine Box passt, ne?
Okay.
Also alles nur in der Box der Bühne.
Ja.
Und das heißt einfach, dass die Choreografie, die sonst auf dem Steg stattfindet, muss jetzt auf der Bühne stattfinden.
Okay.
Deswegen gibt es ein bisschen andere Wege, aber die Choreografie an sich
war
die gleiche. Genau.
War die gleiche.
Nur so ein bisschen...
Melodien waren auch gleich,
ja.
Nur plötzlich war alles Englisch.
Ja,
How was that for you?
Ja, ganz spannend eigentlich. Ja. Witzig, ich habe auch mit einer Sprechtrainerin, ja, Sprechtrainerin in New York gearbeitet.
Auf jeden Fall, Dialect Coach.
Die hat mir eine, ja, Dialect Coach, die hat mir eine richtig geile Übung, also sie hat mehrere Tipps gegeben, aber eine Übung, die benutze ich heute noch, die fand ich richtig gut.
Ja.
Und zwar, die wollten meinen Akzent eh lassen, wie er ist.
Okay.
Das ist
German klingt.
Ja, genau. Okay. Das fanden die ganz cool.
Ja.
Aber operative words. Was ist das wichtige Wort im Satz? Ich habe halt dadurch, glaube ich, dass ich mich so auf die Aussprache konzentriert habe, begonnen quasi...
Alles gleich zu betonen.
Ja, alles gleich.
Jedes wichtig. Wort oder gleich so, wichtig.
Oder drei, vier wichtige
alles
Wörter.
In dem,
genau,
ja, so.
genau. Ah. Und die Übung, die sie mir gegeben hat, finde ich Wunderübung.
Ja.
Sie hat mir einfach ein paar Spielkarten in die Hand gegeben. Ah. Wie gesagt, pro Satz darfst du eine Karte auf den Tisch legen.
Ja, super, wunderbar.
Aber nur eine.
Ja,
und du musst auch, weil manchmal war auch so,
welches ist das Wichtigste?
Jetzt, ja.
Welches nehme ich?
Und dann, also das mache ich jetzt noch, wenn ich Text habe, dann probiere ich halt aus, ne? Welches Wort?
Ich liebe dich.
Ja,
aber nicht zusammen gemacht. Ich liebe dich. So. Zum Beispiel.
Genau.
Ja, toll.
Das und auch das andere war auch im Regenbogen sprechen. Einmal durchziehen bis zum Ende.
Ja, für den Bogen.
Ja.
Ich liebe es. Ich muss sofort ausprobieren mit meinen Leuten. Ich habe ja sehr viel zum Beispiel mit Bällen gearbeitet, dass man einen Ball fallen lässt. Das ist auch das Wort, halt, das betont ist. Ist wie die aber mit der Karte ist schön.
Mit den Karten fand ich halt geil, weil es so limitierend
toll
ist. Ne? Wenn du sagst,
du musst
fünf
wirklich
Sätze,
sehr
du hast fünf Karten in der Hand.
Bewusst dich entscheiden.
So.
Ja.
Ja, das war ganz cool.
Toll.
Und es gab so ein paar Wörter, wo mir auch der Associate Director gesagt hat, ja, das musst du so und so sagen. Zum Beispiel Sommelier.
Ja.
Habe ich Sommelier ausgesprochen.
Und wie sagen die?
Und mit dem Dialect Coach, sie meinte auch, ja, sag doch Sommelier, ist doch cool.
Ja.
Und dann so, no, you need to say Sommelier.
What?
Sommelier.
So
das
like
muss ich
American
sagen.
Accent.
Ja.
Like,
yeah. Er meinte, sonst verstehen die Leute nicht, was ich meine.
Das ist die Sache, das sage ich oft, wenn ich coache. Du musst es auch so sprechen, wie das Publikum es versteht.
Ja.
Mit seinem
richtig
Verständnis.
Ja.
Auch wenn du es zum Beispiel Geste... Das Wort Geste haben wir bestimmt damals auch gehabt, ist ja eigentlich Gäste. Aber wenn ich Gäste sage, heutzutage denkt jeder an die Gäste bei der Party.
Richtig.
Und niemand assoziiert damit Geste. Das heißt, ich muss Geste sagen als Service fürs Publikum, dass sie das verstehen.
Richtig.
Das ist ja ein Extrembeispiel, aber es gibt
aber
immer mal so Wörter.
Aber ein weniger extremes Beispiel zum Beispiel finde ich ist Mädchen. Mädchen, weil
ich
auch, wenn du Mädchen sagst, in deiner Figur, dann sagt es schon was über deine Figur
natürlich,
aus.
Dann bist du
also,
sehr
das
gebildet
schon,
und hast ein bisschen studiert oder so. Ich weiß, ich diskutiere oft mit meiner Synchronregisseurin, weil ich möchte immer Mädchen sagen, weil ich halt so korrekt spreche. Und dann sagt sie immer, Eva, sie sagt oft, sie ist schlau mit mir, sie sagt, also wenn du da jetzt das so deutsch sprichst, dann musst du aber bei dem Wort auch das und das machen. Und wenn das, ich würde das ein bisschen weniger,
weißt du, so trickst du mich
aus. Weil ich das auch ungern loslasse, die gute Sprache, aber man muss manchmal.
Ja.
Ich habe letztens mit ihr diskutiert, ich sage ja immer Szene.
Mhm.
Und sie hat gesagt, beim Synchron lässt sie keine Szene sagen, weil kein Mensch sagt das im echten Leben. Jeder sagt Szene. Die Szene.
Die Szene.
Also wir halt nicht, wir sagen Szene.
Ja.
Aber sonst sagen Leute Szene.
Nur mit S und das Z gar nicht.
Nee, nur mit, warte, Szene.
Die Szene.
Ja, mit scharfem S.
Mit die Szene.
Die Szene.
Ah ja.
Die Szene. Die Szene. Die Szene. So. Ja, ja.
Unsere Szene.
Nein, ich sag schon Szene. Du sagst ja natürlich.
Bei der Besten gelernt.
Auch das, aber auch als Schauspielerin sagst du Szene, weil es ein Wort aus deinem Repertoire ist. Aber wenn Leute es nicht kennen, sagen sie, ich kann das gar nicht, die Szene. Ja.
Genau. Ich habe übrigens dann, weil es mich interessiert hat und weil mir natürlich, je mehr ich da war, ist mir aufgefallen, wie stark mein Akzent ist. Und hat das Gehör halt dafür entwickelt, fürs Amerikanische. Und habe dann auch mit einem Dialect-Coach privat begonnen zu arbeiten.
Super.
Und das ist ja so spannend auch, weil also auf diese Art und Weise, wie ich mit ihr gearbeitet habe, ich davor noch nicht gearbeitet.
Ja.
Und zwar wirklich die Räume... die Mundräume quasi anschauen.
So ist das.
Und dann auch, also zum Beispiel haben wir festgestellt bei That You Love Me, keine Ahnung, That, vom Deutschen haben wir ein viel zu hohes, die Zunge ist viel zu hoch.
Wir machen viel mehr.
Und es müsste mehr That.
Lässt man den Kiefer los ein bisschen und die Zunge entspannen.
Ja.
Total.
Ja. Aber da auch wieder, ne? Total. Da bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil du meintest, dein Coach sagt dann,
ja,
wenn du das so sprichst, musst du das auch. Genau. Und diese Wortgruppen auch herauszufinden, zu identifizieren.
Total.
Was dann aber voll cool ist, wenn man einen Akzent drauf machen will.
Natürlich, dann weißt du bewusst, wie du es machen musst.
Diese Wortgruppe muss ich jetzt so aussprechen.
Das muss ich jetzt alles so. Ich habe das sehr viel gemacht. Ich war ja bei Frozen, also bei der Eiskönigin, Phonetik-Coach und hatte ja sehr viele Italiener, mit denen ich auch gearbeitet habe. Und die Italiener haben ja kein kurzes I. Das heißt, die haben immer gesungen, dort lebten zwei Prinzessinnen mit den langen Is. Und dann kann ich nicht erklären, sprich ein kurzes I, wenn sie es gar nicht kennen. Das heißt, ich musste über die Zungenposition erklären, dass beim langen I geht die Zunge halt hinten hoch, I, und sie müssen sie müssen die Zunge entspannen in den Mund. Also ich habe komplett so gecoacht über Zungenposition, Kiefer.
Ja, voll spannend.
Weiß ja kaum, New York wird ja alles in die Nase noch dazu getan. Ist ja auch nochmal anders als andere Teile Amerikas und so.
Ja, genau, die machen mehr and.
Genau.
Der rutscht mir manchmal raus.
Wie die Nanny oder so, brüllen alles vorne rein. Ja.
Den will ich als nächstes lernen. Also momentan bin ich ja noch
New
dran.
York?
Ja, New York
als Zimmer, klar. Gute Idee.
Ja. Also jetzt gerade aimen wir für Ohio. Und ich sage dir, ich war auf einer Party, lerne einen Amerikaner da kennen und der sagt, where are you from? Like, are you from Ohio?
Wirklich?
Und ich so, haha!
Wirklich, weil die daran arbeitet. Weißt du so, sehr gut. Sehr gut.
Das da habe ich gesagt,
ja, toll.
You don't know it, but this was the biggest compliment.
Ja, of course, because you were working on it. Wie großartig. Also arbeitest du mit ihr noch, mit deinem Dialect-Coach?
Ja, online? Wir haben sie jetzt gerade, also ich habe immer online mit ihr gearbeitet, weil die sitzt, wo sitzt sie? Raum Chicago, glaube ich.
Okay, cool. Tolle Idee.
Aber jetzt gerade habe ich es ein bisschen pausiert, weil es ist auch schwierig, dran zu arbeiten, während man in Deutschland ist.
Auf jeden Fall, du willst auch nicht verwirren.
Und es ist auch, es ist auch, wenn ich hier Englisch spreche, dann spreche ich auch anderes Englisch.
Normaleres Englisch und kannst nicht noch so spezifisch.
Ja, also es rutscht mir eh manchmal raus. Und wenn mir so ein and rausrutscht, dann kriege ich natürlich gleich Kommentare. Aber es ist, wir hatten da
das ist das, was wir gesagt haben, dass wir uns auch auf unser Gegenüber einstellen.
Genau.
Und dann kannst du nicht einen Akzent machen, den das Gegenüber nicht hat.
Also manchmal versuche ich...
Mit Absicht.
Mit Absicht, damit ich für mich einfach übe.
Richtig.
Aber kommt halt auch, glaube ich, nicht so cool an in meiner Erfahrung.
Wenn die Leute es merken. In dem Moment, wo sie es merken, sind sie sauer. Wenn sie es nicht merken, ist okay.
Ja.
Ich verstehe das total. Also du hast mit einem Dialect-Coach gearbeitet.
Ja.
Du hast in den USA, jetzt wie war das Spielen in den USA? Lass uns mal aufzählen, wo du schon überall gespielt hast. Also in Deutschland, klar. Mhm. In Österreich, in der Schweiz.
Mhm.
Und dann in den USA.
Mhm. Und das war es, glaube ich.
Das war's. Aber das ist ja sehr unterschiedlich.
Mhm.
Also was ist verbindend und was ist unterschiedlich? Auch so vom professionellen inneren Empfinden.
Also die USA ist am meisten anders.
Ja.
Die haben viel schnelleren Pace beim Sprechen.
Ja.
Und da wird viel weniger gefühlt.
Bei was? Beim Spielen auf der Bühne?
Beim Spielen auf der Bühne,
also das Tempo ist höher auch?
Das Tempo ist höher.
Interessant.
Und Comedy funktioniert da anders.
Ja.
Ja, auch andere Witze, also das Publikum hat natürlich anders reagiert als halt in Deutschland.
Andere Bildung, andere Hintergründe.
Mhm.
Das Jüdische ist viel stärker, das kommt hier gar nicht an.
Ja.
Die ganzen Komiker sind, oder Komikerinnen, viele sind Juden in den USA. Ja. Interessant, okay.
Und ich hatte, also alles war mehr Playground-Einstellung, fand ich, in den
Wirklich?
Staaten. Ja, dieses Entertainment
Interessant.
Ist mehr...
Interessant, obwohl ich denken würde, dass der Anspruch am Ende des Tages ein höherer vielleicht sogar noch ist. Kann das sein?
Aber der persönliche Anspruch der Leute an sich selber, meinst du?
Ja, auch vom Endergebnis. Und dass vielleicht über das Spielerische das noch eher erreicht werden kann, könnte das sein?
Ich glaube, das Endergebnis...
Nee.
Wir sind da nicht hinten nach.
Okay.
Gar nicht.
Okay. Aber die USA gehen es mit mehr Leichtigkeit an, vielleicht?
Ich glaube, die gehen es mit mehr Leichtigkeit an, weil auch zum Beispiel, du musst so viel aus deinen, also du machst ja viel, viel mehr Auditions, als du hier machst.
Ja.
Und du musst so oft dich beweisen. Und du hast eine Konkurrenz, das ist ja ein Menschen mehr an Konkurrenz.
Ja.
Das heißt, es ist viel weniger, finde ich, dieses Erfüllen, was wir haben.
Ah ja, weil du hast gar keine Zeit dafür.
Du hast keine Zeit dafür, sondern du bist, wer du bist, du kannst, was du kannst.
Super.
Und damit
finde ich richtig gut.
Soll nicht heißen, dass es keine Zweifel gibt.
Ja.
Aber das war, was ich auch in mir so ein bisschen gemerkt habe, okay, das ist mein Repertoire.
Ja.
Und das ist ein bisschen mehr das Mindset dort.
Ja.
So spiele ich halt die Rolle.
Ja.
Lieb's oder hasse es. Ne?
Ja, aber sehr befreiend,
und dann
oder?
Sehr befreiend, ja. Und dadurch auch ein bisschen spielerische Leichtigkeit. Ja. Ich spreche natürlich gerade super pauschal, ja. In der alltäglichen Stimmung gibt es auch Tage, wo jeder sich nur kacke fühlt und ne, ist ganz normal.
Ja,
so. Wir sind da immer noch alle Menschen.
Natürlich.
Aber das finde ich ganz cool.
Ja. Ja, das finde ich auch cool. Das gefällt mir gut. Spielerisches finde ich immer wichtig.
Ja.
Für die ernsthafte Arbeit. Total.
Ja.
Welche Städte habt ihr bereist? Wo hast du überall gespielt?
Also
USA sind ja groß.
Mm-hmm. Wir waren hauptsächlich im Midwest unterwegs.
Okay.
Also viele, viele kleine Städte.
Okay, okay.
Gut, die Tour war auch schon 2 Jahre unterwegs. Also die großen Venues waren schon abgegrast. Ja, ja. Die coolste, also wir hatten eine Großstadt, das war die coolste, sind wir jetzt außerhalb der USA, aber war Toronto, Kanada.
Oh wow.
Und da waren wir tatsächlich auch 2 Monate.
Oh wow, cool.
Weil ansonsten war es maximal 2 Wochen irgendwo.
Aha.
1 oder 2 Wochen.
Ja.
Und wir waren in Wisconsin, waren wir in Madison, in... Boah, wenn ich glaube, die Städte sagen dir alles nichts.
Nee.
Madison, in Appleton, in Milwaukee. Nee.
Ja,
vielleicht?
Klar, ja.
Milwaukee. Chicago war geplant, aber wurde dann leider verschoben. Die waren dann in Chicago.
Ohne dich?
Ohne mich, als ich schon weg war.
Ja.
Was sind Städte, die man kennt?
Oder Staaten?
Ja, wir waren in Iowa.
Ja.
Wir waren.
Ja, Mitte halt, ne?
Ja, alles Mitte.
Mitte. In Texas nicht?
In Texas waren die dann danach. Ja, ja,
ja. Ja,
in Texas
ja.
war ich auch nicht.
Ja, ja, ja.
Wir waren
Indianapolis.
In Indianapolis waren wir, genau. Ja. Was ist denn da noch so?
Ja, so.
Wir waren in.
Mir vorstellen.
Ich will die ganze Zeit Nevada sagen, aber das ist drüben.
Nee,
was
das
ist denn
ist
da
drüben.
Mit N? Nebraska.
Nebraska, ja,
the
klar.
The Corn Fields.
Wie cool.
In Nebraska waren wir viel. Omaha, Nebraska. Kleine Stadt, aber richtig cool für einen einwöchigen Aufenthalt.
Okay, cool.
Richtig gute Küche.
Okay.
Allerweltsküche. Oh,
toll.
Richtig gutes französisches Restaurant dort.
Toll.
Namens La Bouvette.
Okay.
Kann ich nur
La Bouvette, toll.
Und eine richtig gute Tiki-Bar. Da habe ich aber den Namen vergessen. Aber die beste Tiki-Bar, in der ich je war in meinem Leben. Richtig geil.
Cool.
Genau, also da waren wir so unterwegs. Ich habe jetzt nicht viel aufgezählt, habe ich.
Egal. Wir können es uns vorstellen.
Im Vergleich zu Lincoln, Nebraska, nicht unweit von Omaha, das war sehr verschlafen. Wir waren allerdings auch im Winter dort, wo es gefühlt minus 40 Grad hatte und Schneesturm und so. Es ist spannend, ne? Dass Nebraska dann, das liegt so nah aneinander, die Städte, aber ganz unterschiedliches Feeling.
Ja, wart ihr mit einem Bus unterwegs, Tourbus?
Wir sind meistens geflogen.
Geflogen, weil das Land so riesig ist.
Ja. Und es war dann auch, weil wir in kleinen Städten waren.
Ja, stimmt.
Meistens so 8 Stunden Reisen, weil du erstmal vom
fliegen.
Kleinen zum Connecting Airport und dann wieder zum Kleinen weitergeflogen bist.
Oh, Wahnsinn.
Also
okay.
Meistens, der Reisetag war halt immer montags, ne?
Ja.
Und dann haben wir halt das Hotel um 8 oder so verlassen und haben um 18 Uhr im neuen Hotel eingecheckt. Ja.
Krass.
Also so war das meistens.
Krass. Und dann, du hast es wie lange? Fast ein Jahr oder ein Jahr gemacht, die
Tour? Ja, knapp unter ein Jahr.
Knapp unter ein Jahr. Und dann bist du aber geblieben, oder? In New York geblieben?
Ja.
Okay, wie war
also,
das?
Also, dann bin ich erstmal zurück nach Europa, um auch hier mit meinem Partner zu sein und mit meiner Familie und kurz wieder Batterien aufladen.
Ja.
Und dann bin ich halt viel in New York geblieben. Ich meine, die Idee war, ich ziehe jetzt nach New York, die Realität ist eigentlich immer noch, ich bin so 50-50 hier und da.
Okay.
Also ja, ich pendel zwischen New York und Hamburg meistens, Wien,
jetzt,
Hamburg.
Bis jetzt, also du
bis
bist
jetzt,
in New York auch.
Genau, also ich bin 50-50 in New York und hier.
Okay.
Und in New York bin ich halt, also da bin ich halt immer noch dran, Connections aufzubauen und zu Auditions zu gehen.
Wahnsinn.
Und ich breite halt, wie soll ich sagen, meine Fühler in alle Richtungen aus und wir schauen, was das Leben bringt. Genau.
Ich habe gesehen auf deiner Homepage, dass du eine Agentur hast in New York, in irgendeiner 45. Straße oder irgendwas Schickes. Wie ist das? Wie funktioniert das? Das ist sicher anders als in Deutschland.
Um überhaupt
eine Agentur zu haben.
Agentur
also wie arbeitet die mit dir zusammen?
Die arbeitet mit mir zusammen, dass sie mir eigentlich, also es gibt verschiedene Arten von Auditions.
Aha.
Aha, das ist ein spannendes Thema.
Ja, total spannend.
Es gibt verschiedene Arten von Auditions. Es gibt Invited Calls, die laufen über die, die laufen über die Agentur.
Ja.
Und dann gibt es Open Calls.
Ja.
Da kannst du selbstständig dich anmelden und hingehen.
Aha.
Diese Open Calls können, müssen aber nicht required calls sein. Also jede Show muss regelmäßig Auditions machen, weil wenn das eine Show ist, die in der Equity ist, in der Gewerkschaft quasi, dann müssen alle Leute, die in der Gewerkschaft sind, die Chance bekommen,
sich zu bewerben.
Krass. So, in der Realität sind aber natürlich oft schon die Plätze belegt.
Ja, ja.
Aber trotzdem kannst
muss
du dich...
Muss das ausgeschrieben
richtig,
werden.
Richtig. Und du kannst dich bewerben, du kannst dich präsentieren, du kannst, ich nenne das immer dann gerne Audition-Training. Wenn ich einen neuen Song habe, du kannst einen neuen Song ausprobieren, Leute kennenlernen, deinen Lebenslauf wieder über den Tisch schieben.
Ja, klar.
Ne? Ja. Einfach dich known machen sozusagen.
Total, total.
Und bei den Invited Calls, da, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wer da das jetzt initiiert, ob Casting Directors direkt an die Agenten anschreiben oder ob es da eine Website gibt und die Agentur eigenständig dann die Leute dahin schickt. Was an meinem Ende rauskommt, ist, ich kriege eine E-Mail mit einer Audition Request, wo dann so drin steht, um was geht, ne, die Basic Facts und Awaiting Confirmation.
Aha.
Und dann kann ich sagen, ja, cool, mache ich. Ich nehme das Self-Tape auf. Das ist es ja meistens erstmal. Das Self-Tape aufnehmen.
Ja.
Genau, und dann schicke ich das der Agentur, die verpackt das Self-Tape schön, wie das halt auch von der Datei her sein muss. Und schickt es dann weiter an wen auch immer es dann gehen muss.
Das ist immer der erste Schritt. Und dann gibt es einen zweiten Schritt, wo man persönlich nochmal wo eingeladen wird.
Mhm. Manchmal ist auch ohne Self-Tape. Manchmal geht es auch direkt persönlich.
Okay.
Also es kommt drauf an.
Ah ja, okay.
Ich weiß nicht, wie das Auswahlkriterium da ist.
Und ich habe gesehen, auf deiner Vita steht, ich muss das nochmal gucken. Warte. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Aber unter deinem Namen steht AEA, Actors Equity Association.
Mhm.
Also das hat man dabei stehen, dass die Leute gleich wissen, ob man Mitglied ist in der Gewerkschaft oder nicht.
Richtig, weil zum Beispiel als Mitglied in der Gewerkschaft darf ich jetzt keinen Job annehmen, der nicht in der Gewerkschaft ist, weil ich dann gegen die Regeln, für
natürlich,
die wir kämpfen,
natürlich,
arbeiten würde.
Natürlich. Und die ist sehr stark, die Gewerkschaft in den USA.
Ja.
Hat man immer, wer war da? Fran Drescher war da ganz groß drin, glaube ich, ne? Die Nanny-Darstellerin.
Ah, ja?
Ja, hat viel gemacht. Da waren doch viele Streiks die letzten Jahre.
Ja, also jetzt gerade ist...
Oder ist jetzt auch?
Nee, jetzt gerade ist Brooke Shields ganz
groß
da dabei.
Ja. Ah ja, cool. Ja.
Die ist Präsidentin, glaube ich, zur Präsidentin gewählt worden.
Oh, cool.
Oh, jetzt müsste ich Fact-Check bitte.
Ja. Brooke Shields. Ich habe ein ganz tolles Buch von ihr gelesen vor kurzem. Ganz, ganz tolles Buch. Ich bin großer Fan von ihr. Ja,
denn die Gewerkschaft ist super, also die Equity, weil halt viele Regelungen wirklich da drin stehen.
Ja.
Teilweise ist es halt auch, wie soll ich sagen, schwierig, weil bis es von der Praxis, was der Darsteller erlebt und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt, bis das dann in die Verhandlungen getragen wird, damit man da weitergeht und das auch ernst genommen wird, die Thematik, das ist halt ein langsamer Prozess natürlich.
Ja.
Also es gibt schon noch Raum for Improvement.
Ja.
Aber es ist halt cool, sich auch auf den stützen zu können. Also ich hatte auch ein paar Fragen bei meiner Situation, auch als Europäerin und mit Heimreisen, wenn wir Layoffs hatten und so.
Ja.
Und dann konnte ich mich an den Equity Representative in unserer Cast wenden.
Super.
Und die hat das weitergetragen, mich in Verbindung gesetzt mit jemandem und dann haben wir das gemeinsam die Regeln erforscht und geschaut, okay, wie können wir das jetzt cool lösen?
Ja, cool.
Genau.
Cool.
Das
war
schon schön.
Ich habe noch eine Frage zu New York. Ich stelle mir vor, dass in New York als Künstlerin du so viel hast, wo du dich weiterbilden kannst. Einfach ist das so. Also ich weiß immer, man hat immer vom Broadway Dance Center, hieß das so? Wo alle zum Trainieren wollten. Dann gibt es das Strasberg-Studio natürlich. Und Christian Linklater Voice Center gibt es auch. Mit meiner Methode kannst du Drop-In-Classes machen. Und so, das ist doch einfach ein Paradies da, oder nicht?
Ja, natürlich.
Und hast du ganz viel da besucht, Tanzklassen? Und
Ja. Ohne Ende.
Ja, oh, wie toll. Du hast manchmal Videos gepostet
richtig.
Von Tänzen.
Ja, die Trainingslandschaft ist ganz anders da.
Ja,
das ist
und alle gehen auch zum Training, oder?
Ja, schon, Großteil.
Ich
weiß jetzt nicht, wenn man aktiv gerade am Broadway ist, aber ich glaube, das ist Charaktersache und auch eine Energiesache.
Auf jeden Fall.
Wie anstrengend
ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Die Show und
Hast du viele Shows dir angeguckt am Broadway?
Ja, aber noch nicht alle.
Noch nicht alle.
Ich habe noch ein paar auf meiner Liste.
Ja.
Aber allein, also das ist halt auch saugeil.
Ja, natürlich.
So viel Inspiration an allen Ecken und Enden.
Sensationell.
Und auch manchmal an Tagen, wo ich irgendwie mich lost fühle oder nicht weiß, wohin mit mir, dann gehst du raus, gehst in irgendeine Nachbarschaft spazieren und kommst schon wieder inspiriert nach Hause.
So ist das.
Das ist halt da echt der Knaller. Und toll. Du kannst... Die Stadt ist halt so riesig und so vielfältig.
Ja, du kannst so viel Verschiedenes machen. Ja. Du kannst in Museen gehen, in den Central Park, an den See gehen.
Ja, und
in Kaufhäuser gehen.
Die Nachbarschaften sind halt so...
So verschieden.
So verschieden.
So verschieden.
Das ist, als wärst du in verschiedenen Städten. Aber es ist immer noch die gleiche Stadt. Total. Mit der U-Bahn erreichbar.
Total. Hast du dich immer sicher gefühlt?
Ja. Also ich war nach Corona 2021 wieder in den Staaten. Da war es sehr gefährlich.
Puh. Ja.
Da ist irgendwie auch gefühlt niemand mit der U-Bahn gefahren, außer ich. Okay. Und die Obdachlosen.
Okay.
Aber es war tatsächlich, ich meine, was ich beobachte, habe ich schon das Gefühl, die Drogen in Amerika auf der Straße sind schon nochmal krasser als bei uns.
Ja.
Und es war halt, ich kann eigentlich keine Aussage dazu treffen. Ich wollte gerade sagen, nach Covid war es einfach, waren die Straßen ein bisschen unsicherer für mein Gefühl.
Ja.
Weil da war auch so, als ich nach einem Tanztraining nach Hause gegangen bin, wenn ich in einer späten Stunde war, die um 9 erst fertig war, haben mich fremde Leute, die ich zum ersten Mal war, ich mit denen in der Klasse, ne, aber man quatscht immer
so. Ja, klar.
Ja, wie kommst du jetzt nach Hause? Fährst du jetzt allein nach Hause?
Ah, okay.
Ja, pass auf dich auf. Vielleicht nimm doch ein Uber.
Okay.
Das hatte ich davor noch nie.
So. Okay. Nee. Und jetzt, vor kurzem, ist
jetzt
es wieder anders?
Wieder, ja, ich finde, es beruhigt sich und ist wieder mehr, in Anführungszeichen, Normalität oder so, wie ich es halt von früher kenne.
Ja, ja.
Aber es gab eine Zeit, da war es ein bisschen gruselig. Und es kommt halt auch drauf an, also welche Uhrzeit ist es, welcher Wochentag und wo treibst du dich rum?
Welches Viertel,
so,
ja, klar. Ja.
Aber manchmal, wenn ich ein bisschen Schiss habe, dann denke ich, wenn ich jetzt am Broadway spiele... Du musst ja auch um die Uhrzeit nach Hause
fahren.
Ja,
genau.
Das ist einfach Alltag für viele Leute. Also mach es auch zu deinem Alltag. Warum sollst du jetzt ausgerechnet die eine sein, wo jetzt Hell breaks loose?
Stimmt.
Aber im gleichen Atemzug denke ich dann natürlich auch, wenn wo irgendwas Verrücktes passiert, dann
schon da.
Ja.
Ist das am Broadway so? Ich weiß von London, das hat Milan erzählt, dass in London, wenn die Show zu Ende ist, dass alle sehr schnell das Theater verlassen und sofort dann zu ihrem Suburb fahren, weil keiner natürlich in der Innenstadt wohnt. Ist das in New York ähnlich? Wahrscheinlich schon.
Ja, da ist generell viel weniger Socializing als bei uns.
Ja.
Auch vor der Show, die Calltime ist ja nur eine halbe Stunde vorher.
Ah, krass. Okay. Mhm.
Und es ist eigentlich, du kommst rein, dann bist du schon in deiner Rolle.
Ja.
Während der Show macht man halt so Witze zwischen
bisschen,
Tür und Angel so. Und danach alle, zack, fertig. Damit habe ich gestruggelt am Anfang auch.
Ja.
Weil eben soziale Kontakte anders funktionieren.
Ja, und man sie ja oft nicht woanders außer im Theater hat.
Ja, und bei uns ist das irgendwie, also das war mir gar nicht bewusst, bis ich gesehen habe, wo es nicht so ist.
Bei
uns, finde ich, ist es so natürlich, wenn man sich dann für einen Kaffee verabredet am nächsten Tag oder was essen geht oder so.
Ja.
Und das, als Newcomer, wie gesagt, ich war die Einzige, die neu war in der Cast, das war auch nochmal eine andere Situation, weil wenn du schon mit ein paar Leuten probst, dann ist das so dein Grüppchen, ne?
Ja.
Und ich hatte immer das Gefühl, ich will den Leuten auch nicht auf die Nerven gehen in ihrem
fragen,
Ding.
Ja.
Aber es ist tatsächlich, habe ich dann gelernt, du musst einfach SMS schreiben. Also die Show ist vorbei, alle gehen schnell nach Hause.
Ja.
Und dann schreibst du halt, hey, willst du eigentlich morgen einen Kaffee trinken gehen? Ja, voll, lass machen.
Ah, okay.
Aber das passiert
ganz anders
selten
als hier.
Während der Arbeit.
Interessant.
Weil in der Arbeit bist du halt in deinem...
Nur bei der Arbeit, du gehst auseinander.
Ja.
Was mir eigentlich daran gefällt, ich frage mich manchmal hier in Deutschland bei diesen Ensembles, bei den großen Shows, ob die Leute nicht viel zu eng alle miteinander die ganze Zeit sind. Das ist so, die so in ihrer Blase leben und wenig Außenkontakte haben. Oder?
Das war bei uns jetzt in der Tour irgendwie auch so.
Notgedrungen.
Aber es ist ja in Deutschland oft ähnlich, weil die Leute in die Stadt ziehen für die Show.
Ja.
Mein Hamburg ist da ein bisschen eine Ausnahme, weil es hier so viele Theater gibt.
Dass man bleiben kann mal ein bisschen.
Ja, genau. Aber ansonsten ist es ja nicht unähnlich, der Tour.
Ja. Ja.
Im Sinne von Kontakte sich schaffen.
Ja.
Siehst du, da wieder wichtig, wenn du irgendwo trainieren gehst und dort deine Leute kennenlernst.
Total wichtig.
Und ein bisschen ein anderes Netzwerk
außen
hast.
Total wichtig.
Ich finde es auch sehr wichtig.
Ja. Ja.
Aber ich glaube, diese Bubble-Mentalität, die entsteht, ja, in die ich ja auch reinfall, wenn ich in einem, ja, Long Run bin, ich glaube, ja, das kann man nicht
vermeiden wahrscheinlich. Ja.
Ja. Weil du jeden Tag immer mit den gleichen, also die Mücke wird einfach zum Elefanten.
Ja, ja, das stimmt.
Da musst du wirklich, da hilft es mir, wenn ich zu Hause dann mit meinem Partner rede, der ja nicht involviert ist, genau, der dann ja sagt, ja, warum ist das jetzt eigentlich so?
So ein Problem
schlimm?
Irgendwie, ja, genau. Also. Ja, das stimmt. Ja, man braucht ein bisschen ein Regulativ, woanders.
Ja. Ja. Und das ist halt, wenn du privat dann auch nur mit den Leuten von der Show abhängst, dann
ja,
wie sagt man,
ja, ja,
dann
Spirale, baut sich das halt so, geht es schnell so auf, die Spirale. Wir müssen zum Schluss kommen, wir sprechen schon so lange. Mann.
Aber gibt ja viel Spaß beim Zusammenschneiden.
Ja, werde ich haben. Ich möchte dich noch einmal fragen, weil ich ja Stimmtrainerin bin und das Thema Stimme mir so wichtig ist. Wie sich deine Stimme verändert hat in deiner Wahrnehmung über die Jahre, über die Bühnenerfahrung und über die Rollen, andere Sprachen, ja, Sprechstimme, Gesangsstimme, alles.
Also meine Gesangsstimme hat sich total verändert.
Ja.
Aber auch meine Mechanismen haben sich geändert, ne? Und Gott sei Dank habe ich mir neue Gewohnheiten angeeignet, die dann aber, natürlich, wenn ich dann Songs von früher singe, denke ich, warum geht denn das jetzt nicht mehr?
Ja.
Aber ich glaube, die Stimme ist immer im Wandel, weil das Leben im Wandel ist. Und die Stimme ist so eng mit unserer Emotion und
so
mit auch
das
der Last, die wir mit uns tragen,
so
und
ist
so verbunden.
Das. Ja.
Und ich finde auch die Schultern, Kehle, das wird schnell fest, wenn irgendwie Unstimmigkeiten im Leben sind.
Ja.
Und von daher, also die Gesangsstimme ist da immer im Wandel. Und bei der Sprechstimme, finde ich, bin ich schon besser geworden, in meiner natürlichen Stimme zu sprechen, aber das ist ein Prozess, der mich vielleicht mein Leben lang begleiten wird, dass ich meiner authentischen Stimme treu bleibe, auch wenn ich ein Skript aufsage.
Wie schön,
ne?
Ja, dass du an dir dran bleibst und deiner Stimme.
Was in der Sprechstimme auch ein Learning war, war, je nachdem, welchen Stimmsitz ich in dem Stück brauche zum Singen, die Sprechstimme
auch
ein bisschen mit
natürlich
anzupassen
und
den Charakter so auch anzulegen.
Ja.
Ich meine, Pros können das bestimmt, dass sie das nicht müssen, aber mir hat es tatsächlich geholfen, um dann einfacher durch schwere Partien zu kommen.
Ja, das ist ja sinnvoll.
Hatte ich das erste Mal vielleicht tatsächlich eh bei Anastasia, wo ich das, da habe ich in der Gesangsstimme tatsächlich die Szenen, in der Gesangsstunde die Szenen geübt auch.
Wirklich?
Ja. Und schon um übertrieben einmal hier ein bisschen so zu sprechen.
Ja klar, was dann insgesamt.
Aber dann trotzdem, um dann. So, aber
hilft
dann.
Hilft ja für die Rolle.
Ja.
Passt ja auch zur Rolle. Oder?
Ja, und dann kommt
also
aber,
halt
guck
passen,
mal, aber dann kommt,
so
wieder, mein persönliches, das Ego, was alles fühlen will und der Schauspieler, der erfüllt sein will in der Kunst und denke mir, ja, aber ich will doch, dass es so in mir sitzt, damit ich weiß,
ja,
von wo es kommt.
Vielleicht gar nicht.
Ja, ich weiß.
Finde ich gut, aber muss man suchen.
Ja.
Total. Man darf halt nicht sein wie so ein Klischee-Opernsänger, der die ganze Zeit so spricht, um seine Öffnung zu haben. Das ist ja klar. Aber der Rest, finde ich gerade, was du gerade vorgemacht hast, war ja, da hat man schon die Prinzessin gesehen, auch im Sprechen. Oder?
Ja, weiß ich nicht. Für mich war es ein mehr feathery Ansatz, zu sprechen, damit
ich
dann auch ohne Druck ins Singen rein. Weil ich habe, bei uns zu Hause, glaube ich, reden auch alle sehr. Wir hängen viel in der Kehle.
Ja.
Und wir sind auch sehr, wie soll ich sagen?
Haben alle so viel
laut.
Energie?
Ja, schon, würde ich schon sagen. Ja.
Nicht nur du?
Nee.
Toll.
Also selbst die Leisen in der Familie, glaube ich.
Haben auch Power. Mehr als ein normaler. Okay, toll.
So, und deswegen ist es halt, wenn ich dann quasi in meiner
Wohlfühlstimme sprichst.
Ja, genau, dann hänge ich halt viel in der Kehle, was halt manchmal nicht sehr hilfreich ist für
zum Singen dann.
Ja. Also kommt halt drauf an.
Ja, klar, total.
Was man braucht.
Total.
Ja.
Cool. AK.
Die Stimme. Es gibt, es,
Die Stimme
ich
glaub, ist.
Man kann die nie zur Gänze erfahren. Nein. Oder ich weiß nicht, ich sage aus deiner Erfahrung.
Nein, die Stimme, also ich kann von meiner Stimme sagen, dass sie sich immer wieder verändert. Mhm. Immer wieder. Und ich habe jetzt gerade eine Sprachnachricht jemandem geschickt, weil sich bei mir persönlich so viel verändert hat, irgendwie innerlich. Und er hat gesagt, Eva, deine Stimme klingt ganz anders.
Ja.
Du klingst ganz entspannt. Oder also das, sofort hört man es in der Stimme. Ja. Man hört alles in der Stimme. Das ist das Schöne.
Das ist so spannend. Es ist ja auch, das hat mir besonders am Anfang geholfen, wo ich von Gesangstechnik noch nicht so viel verstanden habe. Oder halt, mir, es wurde mir schon viel gesagt, aber es ist ja was anderes, Informationen zu hören oder es selber zu verstehen. Fühlen.
Ja, natürlich, total.
Und da war auch, was mich gerettet hat, war über das Schauspiel. Und irgendwie kommt, weil die Stimme kommt dann.
Ja, ne? Natürlich.
Also, das ist schon spannend, wie das vernetzt ist.
Es ist so stark vernetzt. Man sagt ja, dass das Zwerchfell und der Solarplexus miteinander verwoben sind. Mhm. Das heißt, da wo ich fühle, ist mein Atem automatisch dran.
Ja.
Und wenn ich das befreie und loslasse, dann macht das natürlich was mit meiner Stimme auch.
Mhm.
Ja, mit der Stimme kann man wunderbar arbeiten.
Oh. Wunderbar, aber gleichzeitig ist sie auch so verletzlich oder wie sagt man, nicht bloßgestellt.
Also, ja, sie zeigt sie so alles, nackt. Sie kann alles zeigen.
Ja. Ja.
Eigentlich zeigt sie alles. Also ich finde immer, sie zeigt alles. Selbst wenn Leute sich, wenn Leute was verbergen wollen, hörst du es auch in der Stimme.
Ja, stimmt. Das stimmt.
Und du hörst die Schönheit der Seele von Menschen und alles in der Stimme. Finde ich schon.
Und deine Augen strahlen.
Ja,
richtig.
Herrlich. Ja, ist mein Thema. Ja. Anna-Kathrin, AK, sag mal, woher kommt AK? Ich werde auf dem Cover schreiben AK Naderer, weil es ist so cool und markant.
AK ist in der Job geboren.
Wirklich?
Oh, allerdings damals, muss ich dazu sagen, in der Grundschule war ich schon AK.
AK warst du schon?
Ja. Yep.
Okay, und dann bist du international
und
geboren.
Dann, genau.
Ja.
Ja.
Ja, cool. Und du nennst dich so als Künstlername.
AK, ja.
Ja, AK.
Kurz und knackig.
Das ist super.
Madonna, Cher. AK.
AK, oh AK, so kurz. Oh, okay, AK. Tami, ich habe immer eine Frage zum Schluss an meine Gäste.
Okay.
Auch an dich. Wofür möchtest du gerne deine Stimme erheben in dieser Welt?
Oh, dafür, dass Frauen ihr authentisches Selbst leben können, ohne sich verstecken zu müssen.
Mhm. Yes. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Und du tust das, wenn ich dich angucke.
Das freut mich.
Du machst das richtig schön. Jetzt haben wir so viel über die Stimme gesprochen zum Schluss. Jetzt habe ich noch ein Geschenk für dich, für deine Stimme. Und zwar zwei schöne Dosen Gretas Pastel
Grethers.
Du kennst sie von Broadway, da sind sie sehr groß. Und jetzt kommen sie auch hier immer mehr.
Herrlich.
For you.
Danke,
zwei
danke,
Sorten
danke.
Ingwer und Blackcurrant.
Oh, lecker.
Ein Balsam für deine Stimme.
Da freue ich mich schon drauf.
Genieß sie. Bitteschön. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke dir.
Für das Gespräch. Und wir danken euch fürs Zuhören und machen euch Mut, an euch und eure Stimmen zu glauben und eure Stimmen lieb zu haben. Und ich sage immer zum Schluss, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Diese Folge wurde euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Gretas Pastillen. Balsam für deine Stimme.